Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Linux Lounge. Und das ist die Folge 298 und ich bin nicht alleine an diesem wunderschönen Wohnzimmertisch, sondern an diesem Wohnzimmertisch sitzen außerdem noch der Michael.
Hallo, hallo.
Das ist nämlich sein Tisch. Und der Dennis.
Guten Tag.
Der ist mit mir zusammen zu diesem Tisch gekommen.
Zu meinem Tisch.
Genau, zu Michaels Tisch. Ah, das bedeutet vor allen Dingen, dass wir zusammen da sitzen, ja. An einem Ort, in einem Raum. Wir atmen die gleiche Luft. Wir diskutieren über den Tisch hinweg, vor allen Dingen gerade. Und wir freuen uns, mit euch zusammen die Linux Lounge vorstellen zu dürfen. Und
Ich freue mich auch, dass wir es geschafft haben, uns zusammenzusetzen, weil die Dynamik direkt eine andere ist, wie der Fuchtel, der Dennis mir gerade beweist.
Ja, man kann viel besser miteinander kommunizieren auf einmal.
Ja. Wenn man sich trifft, das ist so ein Konzept, ich weiß, das ist komisch, aber man geht zusammen an einen Ort und dann redet man miteinander und das ist unterhaltsam.
Offensichtlich.
Ja. Okay, wollen wir direkt loslegen?
Ich würde sagen, machen wir.
Neues aus dem Repo.
Ich habe euch DocuSeal mitgebracht und da handelt es sich nicht um einen Seehund, sondern der also Dokumente ausfüllt oder so, sondern DocuSeal in der Version 2.1.5 ist ein Tool, mit dem ihr Dokumente signieren könnt und auch so Workflows einbauen könnt. So und so viele Leute müssen unterschrieben haben oder die und die müssen unterschrieben haben. Es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt einen für PDF-Forms gibt es einen What You See is What You Get Editor. Es gibt unterschiedliche Field-Types, die ihr hinterlegen könnt. Date, File, Checkbox, ne, das, was alles so PDF supportet. Es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt so toll finde, dass alles irgendwie in PDFs reingeballert wird. Aber dieses Tool ist sehr einfach zu bedienen. Ist für einige Leute, die eben, also gerade so Verwaltung oder so, die irgendwie eine Alternative zu den gängigen Tools, die es so gibt, Acrobat ist einer davon, aber noch viele weitere benötigen, ist das eine ganz gute Variante. Es gibt ein User Management, das Ding ist sogar mobile optimized, ihr könnt also das auch auf dem Smartphone verwenden. Es gibt APIs und Webhooks, jetzt nicht für alles, aber für einiges und es gibt auch eine automatisierte Möglichkeit, PDF E-Signaturen zu hinterlegen. So oder so, ich schaue euch das gerne mal an, wenn ihr sowieso viel mit Dokumenten rangiert und vor allem mit Leuten, die mit IT und also ne, dieses, also oder sagen wir mal vollwertiger Digitalisierung sonst nicht so wahnsinnig viel zu tun haben.
Warum ist denn Dinge in PDF packen für dich nicht so optimal?
Weil es ja ein einziges offenes Scheunentor ist, was irgendwelche Arten von Sicherheitsproblemen angeht. Also unter anderem, dass JavaScript drin ausgeführt werden kann. Und das ist ähnlich wie bei Excel-Makros. Sollte man nicht tun, ist aber supported. Genauso wie VBA oder Python-Support in Excel.
Ja, wobei die möchte ich in keinster Weise verteidigen.
Es ist gut, dass du das vorher nochmal gesagt hast.
Disclaimer. Aber die Hürde bei PDF für aktive Inhalte ist ein Tacken höher, meine ich, als bei Office-Dokumenten, wo die teilweise immer wieder beweisen, dass das ohne Interaction man Sachen nachladen kann, die dann irgendwelche Exploits triggern und die Security-Konzepte der Office-Formate von Microsoft seit ungefähr 20 Jahren ein Haufen Scheiße sind, sich niemals gebessert haben. Und ist das bei PDF gefühlt? Habe ich JavaScript-Support in meinem PDF-Browser ausgemacht und seitdem ist okay.
Also sagen wir mal so, wir haben so ein bisschen den Vorteil, nicht nur, dass wir Linux verwenden, sondern auch, dass unter Linux der PDF-Support ja jetzt nicht so optimal ist. Okay. Das heißt nicht, dass trotzdem Sicherheitsprobleme in den PDF-Libraries, ja. Die auch unter Open-Source-Projekten genutzt werden, also auch so JavaScript-Features oder so, nicht funktionieren würden, sicherlich. Außer man hat so Flatpaks oder so. Also ne, man kann da noch ein bisschen mehr nicht Containerisierung, sondern mit Sandboxing oder so an einigen Stellen vielleicht abfangen. Aber genau, das heißt es nicht automatisch. Also die Probleme sind durchaus ähnlich, weil zumindest kenne ich es unter Windows tatsächlich durch meinen Arbeitsalltag, dass da auch nur ein Button erscheint mit: Wollen Sie das ausführen oder nicht? Oder dann gibt's mal eine Link, gibt's ja. Mal eine Warnung von einem Link, den man gerade angeklickt hat. So, wollen Sie den wirklich öffnen? Und dann ist das so ein bisschen wie damals, als Windows Vista eingeführt hat: Wollen Sie diese Exe wirklich ausführen? Ach, guck mal, der Button okay ist ja automatisch eingekreist. Dann will ich den dann doch mal aus. Ne? Und das war einfach nur ein nerviger Zwischenschritt. Also dementsprechend, ich würde behaupten, dass das Sicherheitsleck bei beiden immens groß ist und du auch unterschiedliche PDF-Versionen ja hast. Und die meisten natürlich, also das, was am meisten supportet ist, natürlich die alten PDF-Versionen sind.
Ist ein valides Argument. Ist eine Plage, die PC-Industrie, Consumer-Ecke seit Jahrzehnten plagt und für immer wieder Sicherheitsprobleme löst, aktive Inhalte in Textformaten und so. Aber davon mal abgesehen, ist PDF natürlich insofern charmant, dadurch, dass es Fonts und Shapes und alles so weit embedded hat, dass die Darstellungsform konsistent ist, über Systeme hinweg meistens besser als bei Textdateien.
Ja, also ich verstehe, was du meinst, und das ist ja auch der Grund, warum PDFs meistens verwendet werden. Es ist jetzt auch nicht so, als wäre ich nicht froh, dass ich zumindest irgendwie auf meiner Arbeit, wo ich nicht einfach mal eben schnell neue Open Source Web Services einrichten kann, einfach PDF nehmen kann, ein PDF-Formular, da Vorauswahlen stattfinden lassen kann, eben keine Word-Formulare oder sowas verwenden muss, sondern PDF-Formulare das auch besser anzeigen, vollkommen richtig. Ich weiß aber aus sicherer Quelle, dass Sachen also bezüglich Accessibility beispielsweise, wo man jetzt sagen würde, das sieht ja toll aus in einem PDF. Ja, aber wenn du halt da eigentlich barrierefreie Dokumente benötigst, ist das ein Riesenaufwand, das herzustellen. Eben weil dann eben Texte dann teilweise in Vektoren umgewandelt werden, was nicht schön ist. Oder es gibt auch so einzelne Tools, die automatisch, also die Texterkennung, also genau dieses Umwandeln von Vektoren ist tatsächlich ein Problem, dass ich teilweise gar keinen Text mehr kopieren kann. Das liegt dann natürlich an den Tools, mit denen die PDFs erstellt worden sind, aber all diese Schwierigkeiten sind halt weitere Herausforderungen. Es gibt wiederum einen PDF-Accessibility-Checker, mit dem man das ausprobieren kann, aber ich kann euch sagen, einfach ist halt nicht. Also da helfen solche Tools natürlich, die ja auch inzwischen in Office 365 und auch in LibreOffice und so weiter implementiert worden sind, so hey, achtet mal bitte da drauf, weil die das dann schon besser mit abdecken, aber schön ist halt nicht.
Also Fazit, schreibt mehr Markdown.
Ja. Da habe ich ja auch tatsächlich das Gefühl, dass das gut geht. Also solche Tools wie Obsidian, ja, so proprietär sie auch sein mögen, haben einige Leute tatsächlich dazu gebracht, dann eher Markdown überhaupt anzuerkennen als eine Syntax, mit der man arbeiten kann. Und das ist schon ganz nett. Oder Hedgehog natürlich auch.
Absolut. Gut, Bike stellen wir mal weniger über PDF, machen wir mal weiter.
Genau, jetzt ganz anderes Thema, nämlich Godot 4.5 ist veröffentlicht worden. Es gibt da, also mein Problem ist, ich kenne mich nicht gut genug damit aus, um dort alles irgendwie erklären zu können, was das jetzt alles bedeutet. Ja, es gibt einen Stencil Buffer Support, es gibt einen Built-in Screenreader Support, also die Barrierefreiheit ist da verbessert worden, grundsätzlich. Ein Shader Baker, das klingt cool. Also Shader kennt man ja von Steam, dass Steam beispielsweise für Proton oder für Proton ausführbare Spiele Shader sogar mitliefert, damit man die nicht selber bauen muss. Und das hat den Vorteil, dass man deutlich weniger, also zwar mehr Download hat, aber, also das ist der Nachteil, der Vorteil ist, dass man deutlich weniger Ladezeiten hat, wo die Shader sich erst aufbauen müssen, das heißt weniger Ruckler. Und ich gehe mal davon aus, dass es sich um das handelt, was natürlich super geil ist, wenn du so ein kleines Indie-Game hast, was aber trotzdem vielleicht ein bisschen Performance, die ganzen Shader erstmal bauen muss auf der Steam Deck, dann hast du da aber ordentliche Ladezeiten, beziehungsweise Ruckler drin. Das gibt es nämlich auch, dass die Shader nämlich nach und nach aufgebaut werden, je nachdem, welche 3D-Objekte da angezeigt werden. Und wenn das schon vorher der Fall ist, dann schippst du das einfach mit, zumindest mit jeder neuen Version, und kannst das dann einfach direkt ausführen. Wir haben noch ein bisschen andere Sachen, genau, grundsätzlich so Speed-Ups, also soll alles deutlich schneller funktionieren, die Physics, die das supported wird von Godot, ist ebenfalls mit drin, und ansonsten gibt's Native Wayland Support, zumindest Sub-Window Support, genau, ansonsten wurde der Wayland Support, den es schon gab, nochmal verbessert. Was auch möglich ist, Godot kann über WebAssembly tatsächlich, ja, ist gerade so ein bisschen unklar, ob jetzt ausgeführt werden oder auch nach WebAssembly, das weiß ich aber tatsächlich, nach WebAssembly auch exportieren, und da soll es auf jeden Fall bessere Performance geben. Also grundsätzlich dafür, man muss ja überlegen, das war, glaube ich, von einem Indie-Game-Studio, die das Ding einfach jahrelang entwickelt hatten in der Vergangenheit und dann gesagt haben, von jetzt auf gleich, ja, wir open-sourcen das jetzt. Und dass das jetzt irgendwie eine der Standarddinger geworden ist, übrigens, wenn mich nicht alles täuscht, Silksong, also hier, wie heißt denn der Oberbegriff da? Ja, da fällt mir natürlich nicht ein. Also ein Spiel, was jetzt tatsächlich Steam in die Knie gezwungen hat, weil es, also ein Indie-Game, ja.
Ja.
Hollow Knight war es. Hollow Knight, ja. Genau. Hollow Knight ist vor, weiß ich nicht, 9 Jahren oder so rausgekommen, ist jetzt nicht so super anspruchsvoll, was die Performance angeht, sieht toll aus, hat super viele Fans, ist ein ganz spezielles Game und hat halt die Herzen über die Jahre hinweg erobert. Und dann gab es jetzt die Nachfolge, Silksong, wie gesagt, hat die komplette Steam-Infrastruktur in die Knie gezwungen, also Steam war teilweise durch den Release nicht erreichbar, bei einem fucking Indie-Spiel. Und soweit ich informiert bin, ist Godot tatsächlich die Engine, die da verwendet wurde, um dieses Game zu bauen.
Zu dem Thema mit dem Steam und Silksong werden wir vielleicht in der Kategorie von unserer Gaming-Kategorie nochmal kurz zukommen. Weil du von Shader und Baking redet hast, der technische Hintergrund dahinter, der etwas komisch vom Konzept ist, aber wenn ihr Spieler auf Steam startet und dann steht Compiling Shaders und so und euch wundert, warum kommt das immer wieder mal, das basiert darauf, dass man ursprünglich diese Shader-Sprache, diesen C-Dialekt basiert hat, also definiert hat und dann gesagt hat den Herstellern, ja, das ist der Standard, den müsst ihr implementieren und wie er dann kompiliert wird und eure Hardware ausgeführt wird, ist euer Problem, was dazu natürlich führt, dass das hochspezifisch für verschiedene Grafikkarten und Treiber war und die Spiele, die dann Shader verwendet haben, wirklich die Shader als Quellcode-Datei mitgeliefert haben und dann erst beim Starten für die entsprechende Grafikkarte beim Laden kompiliert wurden. Da gibt es mittlerweile auch Precompiled und ganz viele andere Abstraktionsebenen und Techniken oder so, aber daraus basiert das, dass früher oder heute immer noch teilweise die Shader nicht im finalen Format mitgeliefert werden. Und wenn dann die Engine oder das Spiel oder die Anwendung in der Lage ist, das zu cachen, das zu baken irgendwie, dann muss das hoffentlich nicht nur einmal passieren und nicht jedes Mal, wenn man das Spiel startet. Bei manchen Spielen ist das so.
Das ist zum Beispiel ganz häufig auch im Einsatz, wenn man zum Beispiel die Modding-Community von Skyrim sich zum Beispiel mal anguckt. Also The Elder Scrolls Games werden ja sehr stark gemoddet. Und da zum Beispiel ist es auch gang und gäbe, dass man da schöne Shader drüber wirft. Und da Skyrim von sich aus das nicht unterstützt, dass Mods in irgendeiner Form über irgendwelche Injected Libraries da irgendwelche Shader dann baken kann, müssen die zum Beispiel jedes Mal beim Spielstart dann einmal neu kompiliert werden. Das merke ich zum Beispiel gerade bei einem sehr bekannten Modding-Paket, das ich momentan nutze, dass ich warte jedes Mal dann 10 Minuten, bis ich das Spiel dann noch spielen kann, aber dafür sieht es großartig aus. Gut, ich habe auch direkt das nächste Thema, deswegen mache ich direkt weiter. Thunderbird 11.1 für Android, ich habe es auch auf Englisch geschrieben, bin ich selber schuld, verbessert UI. Und zwar kann man nicht nur die Darstellung von der Zeichengröße wurde ein bisschen angepasst, weil manche Stellen in der UI schwer lesbar waren. Der Dark Mode wurde ein wenig verbessert, weil teilweise Farben nicht so richtig gut dazu gepasst haben und das dann von der Erkennbarkeit her nicht so schön war. In der Kontenübersicht hat man jetzt sieht man auch direkt die Ordnerstrukturen, also wenn man mehrere Konten dort eingerichtet hat und dann auf ein Konto geht, dann wird sofort die Ordnerstruktur ausgeklappt und man kann also nochmal wählen, ob man wirklich in den Posteingang oder woanders reingehen möchte, was ich sehr praktisch finde. Und es gab Konten von Microsoft, konnten eine Zeit lang nicht eingerichtet werden. In diesem Fall waren das, glaube ich, Hotmail und ich habe den anderen Dienst schon wieder vergessen, aber weil es inzwischen Microsoft-Dienste, die können jetzt inzwischen dank eines Patches wieder erfolgreich eingerichtet werden.
Und ich habe euch mitgebracht Askinema.
Also ist ja abgeleitet von Cinema und dann einfach ASCII davor. Askinema.
Askinema, ja. Okay, gut. Askinema hat ein neues Major Release Version 3.0 veröffentlicht. Und zwar ist das ein Utility für Kommandozeilenaufnahmen. Das heißt, wenn ihr in eurem Terminal etwas tippt und eine CLI-Anwendung verwendet, kann man den Output davon quasi wie eine kleine Aufzeichnung, eine Textdatei, wo drin steht, wann was auf dem Bildschirm zu sehen ist, kann man nehmen und die kann man dann auch anderen Leuten weitergeben und die können die dann abspielen, sich angucken, pausieren, vor- und zurückspulen. Und es gibt auch Webplayer davon, so dass man das auf einer Webseite embedden kann, was halt eine schöne Möglichkeit ist, eine Demo von einem Tool. Wenn ihr ein kommandozeilenbasiertes Tool habt, das irgendwo zeigen wollt, dann könnt ihr damit Askinema eine Aufnahme anfertigen und das auf eurer Webseite zum Beispiel zeigen. Und das Major Release 3.0, was jetzt veröffentlicht wurde, ist ein kompletter Rewrite in Rust. Und das Aufnahmeformat wurde erweitert und verbessert. Es gibt tatsächlich also optional, es ist ein lokales Utility, aber ihr könnt auch einen Server-Backend verwenden und quasi streamen, live streamen eure Terminal-Ausgaben Twitch CLI, keine Ahnung. Und der Support, also der war vorher schon sehr gut und das ist auch jetzt sehr drauf geachtet beim Rewrite, dass moderne Kommandozeilenanwendungen mit UTF-8, Unicode, TUIs und so korrekt aufgezeichnet werden. Das heißt, auch wenn irgendwie euer Edge-Top oder andere Utilities Graphen zeichnen in der Kommandozeile, kann das Askinema aufzeichnen und als kompakte Darstellung speichern, damit andere sich dann diese Konsolennutzung anschauen können.
Noch schnell hinterhergeschoben zu Godot. Also welche Games das tatsächlich jetzt im Moment einsetzen, die Godot-Engine, das ist tatsächlich Brotato, Domekeeper und ich glaube Lumencraft war auch noch, genau, und Cassette Beasts. Das sind relativ bekannte Indie-Games, die Godot jetzt schon eifrig genutzt haben. Und es gibt sogar ein Blender-Game, das nennt sich Dogwalk. Das heißt, die Sachen sind vorher mit Blender entwickelt worden und dann mit Godot fertiggestellt worden. Das nur als Ergänzung.
Okay, dann bringe ich euch jetzt das Update für Write Freely 0.10, eine Blogging-Plattform, die ihr selbst hosten könnt und schon seit einiger Zeit auch Fediverse-Support mitbringt, habe ich selbst tatsächlich auch mal zwischendurch getestet und da ich aber zu faul bin, um zu bloggen, wieder weggeworfen habe. Genau, was gibt es da Neues, wenn euer Blog auf eurer Write Freely-Instanz Federation aktiviert hat, dann können Leute, die im Fediverse eure Posts liken, dann könnt ihr das sehen auf Write Freely, dann seht ihr da einen einfachen Counter, der dann einmal anzeigt, wie viele Leute im Fediverse euren Post geliked haben. Allerdings ist das erstmal, soweit ich verstanden habe, nur für die Autoren sichtbar, also nicht öffentlich auf der Plattform sichtbar. Mastodon und Threads sind jetzt unterstützt. Auf diesen Plattformen kann man jetzt zudem auch bessere Previews bekommen. Da werden dann eben halt entsprechend die Summary Fields als Auszug von eurem Inhalten dann eben halt mit angezeigt, wenn ihr den Post verlinkt. Und zuletzt gibt es jetzt Unterstützung für die Fediverse Creator Tag. Da wird man dann eben halt eine andere Person, die zum Beispiel dann der Autor des Blogposts ist, aber auf eurer Instanz ist, dann entsprechend dort angezeigt werden kann von unterstützenden Fediverse-Plattformen.
Und dann gibt's noch zu feiern den Release einer neuen Distro oder einer neuen Unterform von Distro, denn es gibt mehrere davon. Bluefin. Ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen, über Bluefin, uBlue und im Endeffekt Bezite, was auch teilweise darauf basiert. Und zwar folgendes. Also es gibt mehrere unterschiedliche Versionen von Bluefin. Es gibt Bluefin Mainline, das ist ein Immutable Desktop, der basiert auf Fedora Silverblue und wird einfach automatisch bei jedem Boot geupdatet. So kenne ich das auch von OpenSUSE, Tumbleweed, MicroOS, was ich primär verwende. Dann gibt es Bluefin GTS, ne, ist genau dasselbe wie Mainline, aber ist deutlich mehr fokussiert auf Stability und stärker auch für Developer eigentlich soweit vorher eingerichtet, also ist weiterhin Silverblue, aber eben halt auch weiterhin Immutable. Und bei Bluefin LTS ist es ebenfalls Immutable, auch wenig überraschend, aber diesmal based on CentOS Stream und zwar CentOS Stream 10 jetzt tatsächlich, anstatt auf Silverblue, und hat eine 3 bis 5 Jahre Jahre lang Support-Cycle, das heißt, es ist wirklich für Firmen oder so eine sicherlich gute Einsatz. Und dann gibt's noch Bluefin GDX, das ist basierend auf Bluefin LTS, also eben basierend auf CentOS Stream 10, aber eben halt sogar preloaded mit Nvidia CUDA Drivers, so dass ihr damit sofort AI Tooling umsetzen könnt, wenn euch das interessiert. So oder so ist es jetzt released worden, also Bluefin LTS und damit auch Bluefin GDX. Das Ding hat FlatHub mit drin, es hat Homebrew mit drin, es hat CFS Support mit drin. Genau, ist auch BetaFS, glaube ich, wie es die meisten ja auch inzwischen verwenden. Nee, ZFS dann natürlich doch, ja. Secure Boot Support ist mit drin. Die GNOME-Version, die mitgeschippt wird, das ist die 48er-Version, also jetzt eine älter als gerade veröffentlicht. Also immer noch okay, ja. Bazaar ist installiert als App-Tooling. Das Tool, was immer mitgeliefert wird bei allen Bluefin-Distros und somit, soweit ich weiß, auch bei Bezite, ist UJust, also U und dann Just, was ihr nutzen könnt, um Sachen zu updaten. Genau, das erstmal dazu. Ist an sich jetzt erstmal unspektakulär, aber ist halt schön, dass es nur eine LTS-Version gibt für eben Leute, die sagen, ich brauche jetzt nicht Cutting Edge, sondern es soll halt funktionieren, soll halt gut supported sein. Dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, da mal reinzuschauen. Und es gibt für das Desktop-Environment noch so ein paar vorinstallierte Tools, die ihr dann direkt auswählen könnt. Genau, also es ist ein bisschen angepasst. Es ist nicht einfach nur clean und wir installieren es einfach Fedora und sieht genauso aus, sondern es ist ein bisschen opinionated, was die Vorauswahl der Software angeht, die sie da installiert haben. Und nutzen halt BootC für die Auswahl der entsprechenden Bootable Container Images, was nicht überall der Fall ist. Also nicht bei allen Immutable Distros, meine ich.
Newsflash.
Und damit kommen die News und da fange ich mal mit einem kleinen, winzigen Thema an. ein 5 Milliarden Dollar schweres Thema. Und zwar hat Nvidia in Intel 5 Milliarden Dollar investiert. Und ich muss da nochmal nachgucken, also Nvidia hat jetzt nicht Intel gekauft, sondern halt quasi nur Anteile in Wert von 5 Milliarden. Es ist nicht so, dass jetzt Nvidia mit Intel verschmelzen, komme aber. Man muss erstmal gucken, wohin sich das entwickelt. Die Idee dahinter ist, dass später auch System on Chips mit Intel also General Purpose Prozessoren und GPUs von Nvidia darauf produziert werden und dass man dann solche System on Chips hat mit starker Grafik und den Intel als neuer General Purpose Prozessor. Man muss sagen, Nvidia versucht ja schon seit längerem auch aus dem GPU-Markt in andere Prozessorarchitekturen einzusteigen. Das ist bei x86 in der Lizenzierung hat das nicht geklappt. Sie haben versucht, ARM aufzukaufen, das hat nicht geklappt. Und das scheint jetzt ein Weg zu sein, wie sie diesen Bereich stärken können. Und wer unsere Sendung kennt, weiß, dass wir auch nicht unbedingt die größte Sympathie hegen für Nvidia. Nvidia ist dafür bekannt, dass sie durch proprietäre Techniken sehr starke Ökosystem kontrollieren, Einfluss darauf nehmen, was wie genutzt wird, sehr stark Einfluss auf was gelehrt wird, was Leute machen. Deswegen gibt es auch sehr viel CUDA, was auch qualitativ, die CUDA-Libraries können auch viel im wissenschaftlichen Bereich, aber Nvidia nutzt das auch sehr stark aus und hat nicht zuletzt dadurch im Machine-Learning-Bereich und KI-Bereich unglaublich viel Fortschritt gemacht und einfach die Schaufel verkauft in der Goldgräberstimmung. Und auch die gigantischen Energiemengen, die dadurch produziert werden, das ist nie ein Thema gewesen bei Nvidia. Die Auswirkungen ist nie ein Thema gewesen. Und auch, so stumpf es jetzt klingen mag, weniger ethisch, aber auch die Gamer sind Nvidia einfach mal richtig scheißegal gewesen danach. Und die deswegen ist das keine Firma, die große Sympathiepunkte bei uns hegt. Und Intel hat es ja auch geschafft, die letzten 10 Jahre zu schlafen und irgendwie den alten Prozessor irgendwie eine neue Nummer draufzuschreiben und zu verkaufen, bis AMD den mal in den Arsch getreten hat. Das hat dazu geführt, dass Intel sehr gestruggelt hat in den letzten Jahren und tatsächlich der CTO, bevor ich jetzt was Falsches sage, im höheren C-Level wurden auch Leute diverse Male ausgetauscht. Und man war nicht klar, wohin Intel sich jetzt hinentwickelt. Jetzt mit Nvidia, da ist die Aktie plötzlich explodiert und muss man gucken. Ich hoffe, dass AMD mittlerweile genügend Dampf aufnimmt und es ist auch etwas, was ich sehr empfehlen kann, dass das AMD-Ökosystem da vernünftig Konter bieten kann, weil das wird am Ende nichts zum Vorteil des Consumers enden, wenn Nvidia und Intel da stärker werden. Ja. Wenn ihr nichts hinzufügen habt.
Nee, das ist, du sprichst mir aus dem Herzen in der Sache, also.
Dann machen wir weiter.
Genau, dann kommen wir zu, wieder mal Alternativen, Open Source Alternativen, und zwar den Aufruf, der im Fativerse rumgegangen ist, nämlich die Probleme, die jetzt viele Leute mit GitHub haben, nicht nur, dass alles für Copilot, für die KI entsprechend verwendet wird, sondern auch grundsätzlich, dass einfach das Angebot, also die stärkere Integration, die jetzt gerade von GitHub als Projekt und Firma jetzt stärker in das ganze Microsoft-System und die ganze Microsoft-Firma selber, den ganzen Überbau, dass das jetzt angefangen hat. Es gibt keinen eigenen CEO, glaube ich, den es vorher mal gab, und somit wird also GitHub demnächst einfach nur eine Abteilung unter Microsoft sein und fertig. Wahrscheinlich dann verschmolzen mit Copilot, wenn alles schlimm läuft. Und dementsprechend gibt's halt die Forderung, hey, unterstützt alles, was es da an Alternativen gibt. Nicht nur irgendwie Sachen, die ihr selber hosten könnt, wie GitLab, die natürlich auch noch eine große Firma dahinter haben, aber bei weitem nicht so groß sind wie Microsoft, oder nutzt eben sowas wie ForgeFed. Und da geht's auch darum, dass ihr diese Sachen supportet, die es bereits gibt, also die Instanzen, und dazu gehört unter anderem auch Codeberg natürlich als Verein, die in Deutschland sitzen. Und auch nochmal der Hinweis, dass damit sowas weiter funktionieren kann und vielleicht auch so irgendwann mal ActivityPub-Integration bekommen kann und woran ja ForgeFed arbeitet, um das alles noch deutlich schöner, dezentraler zu machen, dass dafür natürlich auch Funding notwendig ist und damit nicht nur irgendwie Kohle von euch dazukommt, sondern auch von NLNet, die mal wieder solche Fokussierungen fürs Fediverse mit unterstützen.
Ich muss ja sagen, wir hatten in den letzten Sendungen ein paar Mal Projekte vorgestellt, die Föderierung bei der ganzen Projektentwicklung, also auch irgendwie Issues sinken über Instanzen hinweg und sowas angegangen sind. Ich habe jetzt gerade der Name entfallen.
Fogeco zum Beispiel, ja, hatten wir
da. Ja, wir hatten, es gab nur 2-3 Projekte, die wir vorgestellt haben. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte bis jetzt nicht die Zeit gefunden, mich mit denen auseinanderzusetzen und die mal auszuprobieren, weil es ist doch etwas, was ich mir wirklich sehr, sehr wünsche, dass man die Plattform nutzen kann, die man möchte und nicht komplett ausschließt und anderen Leuten die Möglichkeit sagt, ich will aber nicht GitHub nutzen, und dass man dann irgendwie eine Art von Föderierung, wenn es auch nur auf einem grundlegenden Level, über Instanzen und Projekte hinweg, das fände ich cool.
Genau, vielleicht da nochmal die Unterscheidung. Also ForgeFed ist das Vorhaben, dass es eine Art Standard gibt, der auf ActivityPub basiert, um diese ganzen Forges miteinander kompatibel zu machen. Das heißt, in Zukunft könnte auch Gitty oder auch GitLab oder so die entsprechenden ForgeFed-Support oder ActivityPub-Support nach diesen Vorgaben umsetzen. Und die Referenzimplementierung dafür wird in Zukunft eine auf früher mal Gitty, jetzt inzwischen auf Fogeco basierte Software sein. Also Fogeco wird das direkt mit implementieren.
Ja, prima. Bei GitLab sieht man auch sehr häufig, dass Entwicklungen nicht selten dadurch getrieben sind, durch Contributions von außen oder halt Firmen, die so Enterprise-Verträge mit GitLab haben und denen viel Geld machen, und wenn die dann sagen, sowas wünschen wir uns. Das heißt, wenn ihr im entsprechenden Kontext seid, dass ihr irgendwie im DevOps-Team in irgendeiner Firma sitzt oder so und da Einfluss nehmen könnt, dann wären das durchaus so Nudges, die Firmen gegenüber sowas wie GitLab machen könnten, damit sowas implementiert wird. Und wenn sobald ein großer Player das hat, würde sich dann auch die Verbreitung hoffentlich beschleunigen in dem Fall. Gut, das andere Thema, was die letzten Wochen und auch Monate schon immer wieder durch die Gegend getrieben wurde und wir auch hatten, ist der Linux-Kernel und seine File-Systems. Und zwar Kent Overstreet mit Bcache.fs und seinen Umgang im Kernel mit dem anderen. Wir hatten in den letzten Sendungen das Thema auch schon mal angesprochen, ich weiß nicht, vorletzte oder vorvorletzte Sendung.
Na, schon ein bisschen her.
Aber die Zusammenfassung ist die, dass Kent Overstreet entwickelt Bcache.fs. Das ist ein File-System, welches quasi versucht, viele der modernen Features von modernen File-Systemen zu machen. Snapshots, B-Tree, Self-Healing, On-the-Fly-Compression. Ganz viele verschiedene Möglichkeiten erlaubt, die so moderne File-Systems, wie man das von ZFS oder anderen kennt, zu ermöglichen. Und das sollte im Kernel aufgenommen werden. Das ist im Experimental Teil von den Kernel-Konfigurationen gelandet und ist dann mit dem Kernel-Entwicklungszyklus weiterentwickelt worden. Allerdings ist es so, dass Kent extrem großen Wert darauf legt, dass sein File-System keine Dateien frisst und stabil und robust ist. Und wenn es Bugs gibt, die potenziell Datenverlust haben, will er die sofort fixen. Da ist er sehr, sehr hart hinter. Und einer davon fiel auf den Zeitraum, wo es einen Release-Candidate von einem Kernel gab, also wo quasi die letzten Feinschliffe vor einem Kernel-Release gemacht werden, wo die strikte Regel bei der Kernel-Entwicklung ist, dass man keine Features hinzufügt. Und ein Patch, den Kent Overstreet eingefügt hat, wurde halt von Linus Torvalds als Feature empfunden. Und das ist jetzt einer der ausschlaggebenden Punkte. Die Geschichte hat schon sehr viel Vorgeschichte, sehr viel Diskussion, wo der Umgang miteinander und die Einschätzung wie der andere mit dem Prozess interagiert, furchtbar schlimm war, sehr viel toxisches Verhalten, sehr viel Anfeinden und auch nicht nur von der Kernel-Entwicklerseite, aber auch von Kent Overstreet, der sich da alles andere als glücklich manchmal ausgedrückt hat und über andere Dateisysteme gelästert hat. Muss man aber in Kontrast dazu stellen zu der Kernel-Community, wo Linus Torvalds schon diverse Male Leuten gesagt hat, dass die ungeboren werden sollten oder ihr Code ein Haufen Scheiße ist, und andere verbale Ausrutscher von einigen Leuten, die tatsächlich in dieser Diskussion gegen Kent Overstreet gewettert haben, gab es vor Jahren schon diese Fälle, wo es bei denen stark toxisches Verhalten vorgeworfen wurde. Und das ist schwer zu sehen, wie man da eine Lösung findet. Praktisch ist aber der darunter leidet, der Endentwickler, nicht der Endentwickler, der Endnutzer, der Linux nutzt, weil das wäre ein super tolles, schönes, modernes File-System gewesen. Allerdings ist das Ergebnis der ganzen Geschichte gewesen, dass Linus das aus dem Kernel rausgeschmissen hat und bcachefs nun mit 6.17 noch im Kernel drin ist, aber es werden keine Patches mehr, gar nichts mehr angenommen. Es ist im Kernel markiert als externally maintained, was so viel wie heißt, dass es wahrscheinlich demnächst aus dem Kernel rausfliegt und Updates jetzt nur noch extern kommen. Und das hat Kent Overstreet und seine Community übernommen. Sie haben jetzt veröffentlicht die DKMS-Module von bcachefs. Das sind Dinger, die kann quasi Distributionen jetzt unterstützen, das ist vor allem Debian und Ubuntu, können das einbinden und sorgen dafür, dass wenn ihr ein Update macht, wenn ihr auch ein Kernel-Update macht oder so, dass die aktuellsten Module von bcachefs mitgezogen werden, kompiliert werden und euer Rechner beim Boot geladen werden, so dass wenn ihr bcachefs auf dem Root habt, dass euer Rechner trotzdem ohne Probleme starten kann. Was, wenn es das nicht gäbe, passieren kann, dass euer bcachefs-Modul veraltet ist, beim Starten nicht geladen werden kann und plötzlich eure Rootplatte nicht gelesen werden kann und euer Rechner nicht bootet. Das macht's alles ein bisschen umständlicher. DKMS macht zum Glück wieder ein bisschen einfacher. Es ist aber alles trotzdem total traurig und ich finde es tatsächlich gerade von einigen Leuten im Kernel, die nicht bekannt sind durch ihre Umgangsform, da verpasst Linux was. Linux hat notwendig ein modernes Dateisystem und das ist für Consumer wichtig und ich glaube, das ist ein Trauerspiel, dass da zu dieser Lösung gekommen ist. Ich bin da relativ verärgert drüber. Und ich bin kein Kernel-Entwickler, ich darf über andere File-Systems lästern. Ich habe mich sehr lange mit ButterFS beschäftigt. ButterFS war einer der Zielscheiben von Kent Overstreet, der ja sagte, dass ButterFS ja auch teilweise broken ist. Und so unglücklich Kent sich ausdrückt, so unglaublich muss ich ihm zustimmen, dass ButterFS ein Haufen Scheiße war und wirklich lange Zeit massive Probleme hatte. Ich wirklich diverse Bugs hatte. File-Systems, die unmountbar und fixbar waren. Ich habe es jahrelang ausprobiert. Ich habe es über verschiedene Devices hinweg. Ich hatte verschiedene Probleme. Ich habe mit Issues geredet. Ich habe im Source-Code von ButterFS rumgekramt und bin ein bisschen vom Glauben abgefallen durch die Go-To-Spaghetti-Code-Schreibweise, die da war. Es ist zugegebenermaßen die letzten 5 Jahre plus hat sich sehr viel entwickelt. ButterFS ist deutlich erwachsener geworden, deutlich stabiler. Es ist mittlerweile auch ein sehr robustes und gutes Dateisystem. Aber ich als Anwender war da nicht begeistert von und bin da derart verbrannt, dass ich ButterFS nicht mehr mit einem 3-Meter-Stock anfassen möchte.
Bei mir läuft's noch. Also tatsächlich allerdings in einem sehr eingeschränkten Rahmen, weil ich tatsächlich einfach nur Soft-Mirroring da mache auf 2 Platten, über die ich das ButterFS gespannt habe. Und das ist, glaube ich, auch einer der Fälle, der am längsten schon ButterFS supported ist. Von daher.
Wie gesagt, die letzten Jahre hat sich da viel getan und viele Leute sagen, dass ButterFS ein sehr stabiles Dateisystem geworden ist. Aber dass man da Kritik darüber äußert, kann ich unterschreiben.
Ja, total.
Genau, aber vielleicht nochmal als Hinweis, ab wann ButterFS als sich selber announced hat als stable? 2014.
Ich wollte gerade sagen, ist gar nicht so lange her. Ja. Ich glaube, wir haben darüber gesprochen.
Ist lange her. Ich würde genau das Gegenteil sagen, es ist genau lange her. Ja, also so lange, wie dran gearbeitet worden ist, okay. Aber dass seit 2014 und wir eigentlich erst in den letzten Jahren wirklich feststellen, so, jetzt hat ein Stabilitätsgrad erreicht, wo man sagen kann, okay, es wird wahrscheinlich niemals auf demselben Niveau sein wie X4, aber das ist schon ziemlich abgehangen so. Dass 2014 die noch gedacht haben, dass sie schon stable sind.
Das war nicht so.
10 Jahre.
Ich habe vor über 10 Jahren da rumgespielt mit und da war auch diese Geschichte mit dem RAID 5-Modus, also dem Paritäts-RAID-Modus, auf der Software-Ebene, auf einem File-System-Ebene ein paar Sachen mehr kann als auf einem RAID-Controller und deswegen eigentlich ganz cool ist und ein tolles Feature, was man nutzen will. Und es hat wirklich Jahre gebraucht, bis mal ganz offiziell klipp und klar gesagt wurde, hey, das Feature ist nicht stable, nutzt es, experimentiert das nur. Davor war lange, lange Zeit, es ist drin und es steht in der Doku, als ob man es nutzen könnte. Ich habe es genutzt und bin diverse Male auf die Fresse geflogen damit. Sie haben dann eventually gesagt, dass das ein Feature ist, was nicht als stable angetrachtet wird und das aus dem Kontext rausgenommen. Ich weiß, dass Fedora ButterFS ursprünglich mal rausgeschmissen hatte oder zumindest ganz hart verstückelt hat wegen dieser Probleme, weil die sagten, da ist so ein Haufen Features bei, die einfach so viel Probleme machen. Das können wir nicht stemmen, das wollen wir unseren Nutzern nicht antun. Linux tut es sehr gut, solche moderneren Dateisysteme zu haben und auch bcachefs hätte Linux sehr gut getan, nachdem ZFS es nicht geschafft hat, in den Kernel wegen Lizenzproblemen zu kommen und ich hätte mir gewünscht, dass das funktioniert. Ich wünsche mir, dass es immer noch funktioniert, dass da eine Person es schafft, sich dazwischen zu stellen und von einer Seite Kent auszuhalten, von der anderen Seite Linux auszuhalten und die Kernel-Community und wir das wieder in den Kernel kriegen, das würde mich doch sehr freuen.
Also, toi, toi, toi.
Es ist ja auch mit Einmal Linux, das für macOS, M4, M1-Systeme.
Asahi Linux, danke.
Linux ist die Nachfolge
von wo Leute, die technisch sehr genial sind, mit Kommunikationsproblemen und Interaktionsproblemen, das dann zu einer derartigen Eskalation führt, dass da sehr viel Fallout passiert, sehr viele Leute entfrustet aufgeben und raus aus der Community sind, die richtig viel auf dem Kasten haben, die richtig viel bewegen könnten in Linux.
Ja.
Aber genug gerantet, bcachefs ist jetzt als DKMS-Modul verfügbar.
Und ich kann mir vorstellen, dass das auch, also das hat ja, finde ich, diese Modularisierung durchaus so ihre Vorteile. Ne? Also erstens müssen die dann, also dadurch, dass sie jetzt erstmal eine Trennung haben, können sie jetzt erstmal machen und tun und weiter dran arbeiten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann in Zukunft vielleicht mal wieder integriert wird. Aber dann wird das, also als Modul das zu erarbeiten, ist ja erstmal gar keine schlechte Idee. Hätte man, glaube ich, mit einigen anderen Treibern und so weiter weitermachen können.
Du musst halt achten, dass dein System das richtige Kompilieren bei Updates und das richtige Laden unter Kontrolle hat, weil ansonsten deine Mounts nicht gehen oder dein Root-Mount oder so. Das
ist so, ja. Ja. Schön ist halt, also genau, besser wäre anders, aber der Vorteil ist, es wird halt weiter dran gearbeitet, die Kompatibilität zum Linux-Kernel wird weiterhin erhalten und ein Merge ist dann deutlich einfacher umzusetzen. So. Kommen wir zu, and now, to something completely different.
Aber auch was zum Renten.
Ja, doch. Aber auch was Freudiges. Wir haben mal wieder auch Positivbeispiele, wie sich quasi eine Community ihre Open-Source-Projekte wieder zurückerobert. Und zwar, auf der FrostCon gab es einen schönen Vortrag zum Thema OpenVox. OpenVox ist ist im Endeffekt eine Open-Source-Fork von Puppet. Puppet ist ein recht altes, aber schon, also ne, immer wieder modernisiertes, aber recht altbekanntes Tool zur Administration. Damit können es gibt ein automatisiertes Software-Konfigurationsmanagement, was damit umsetzbar ist. Einige werden sich vielleicht an Ansible erinnern, was erst später kam. Puppet war tatsächlich früher da. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, so was sind denn so die Unterschiede, weil ich das erste Mal mit Ansible rumgespielt hatte und Puppet so noch gar nicht kannte. Puppet ist eher dafür da, dass es erst sich alle möglichen SSH-Verbindungen aufbauen muss, also Ansible macht SSH-Verbindungen auf und hat dadurch und noch durch andere Sachen einen deutlichen Lag mit drin. Das heißt, es ist deutlich weniger gut skalierbar, wenn man Ansible verwendet. Puppet wiederum ist deutlich besser skalierbar. Gibt noch ein paar andere Vorteile. Puppet ist zum Beispiel in Ruby geschrieben. Das heißt, Puppet kann viel detaillierter viele Sachen umsetzen, als es bei Ansible der Fall ist. Aber wie auch immer, man muss dafür aber Ruby können, um es dann wirklich vollends nutzen zu können. So oder so, Puppet war also alt jahrelang auf Servern und ganzen, ne, also alle, die das entsprechend organisiert und orchestriert haben, war das quasi eine der Standards neben Ansible. Und dann hat nach und nach die Firma hinter Puppet nur noch gesagt, wir machen jetzt Open Core. Und damit sehr, sehr viele wichtige Features rausgeworfen, beziehungsweise auch nicht mehr ordentlich die Open Source Community mit supportet. Und sagen wir mal so, da waren jetzt die Leute nicht so wahnsinnig glücklich drüber und haben dann gesagt, gut, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir forken den ganzen Scheiß. Also Ende 2024 hat also Puppet von Perforce Puppet, so heißt die Firma dahinter, angekündigt, dass Puppet Open Source nicht mehr weiterentwickelt wird. Stattdessen wird man ein Produkt namens Puppet Open Core zur Verfügung stellen, welches nicht mehr Open Source ist. Die Open Source Community hat reagiert und ein neues Projekt namens OpenVox innerhalb der Vox Populi Puppet Community erstellt. Und im Vortrag erklärt die Person dahinter OpenVox eben, wie das Ganze funktioniert, wie man diesen Impact von Source Closing wieder umbaut. Und OpenVox erfreut sich mehr denn je einer entsprechenden Neuerung. Genau, also einer entsprechenden Weiterentwicklung.
Ich habe gerade mal kurz danach geschaut, was man denn da so findet dazu. Und das erste, was ich unter dem Stichwort OpenVox in meiner Suchengine fand, war ein Anbieter für PBX. Hardware, also für Telefonie, also digitale Telefonie. Da war ich kurz verwirrt und habe mir dann gedacht, na gut, ich hoffe, die wollen damit kein Geld machen, weil sonst werden sie wahrscheinlich dieses Automation Framework wieder umbenennen dürfen. Aber abgesehen davon sah das schon ganz gut aus. Ich meine, Vocis im Lateinischen ist die Stimme. Ich weiß jetzt absolut nicht, wie man zum Henker auf OpenVox bei einem Puppeteer Framework kommt, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben.
Ich kann da noch ergänzen, ich habe Spiel öfter mit das Spiel, ich arbeite mit Ansible und mit Puppet habe ich auch schon ein bisschen geguckt. Das ist ein Unterschied ist vor allem, dass Puppet Agent basiert ist, dass quasi auf dem Client-System ein Puppet Agent läuft, ein Prozess, der die Instruktion entgegennimmt, das halt ein bisschen effizienter tun kann, als wenn man die Befehle einzeln per SSH schiebt, so wie das Ansible macht. was letztendlich aber in der Funktionalität, Ansible basiert auf Python und kann Python-Module rüberschieben und dann kann man mit Python viele Dinge machen. Also man ist es so ein bisschen die Frage nach Vanille oder Schoko. Beides geht, beides hat Vor- und Nachteile.
Beides ist super langweilig.
Und wenn man mich fragt, beides hat auch sehr große Flaws und einfach noch unglaublich viel Potenzial in diesem Ökosystem gibt es, was die reproduzierbares Management von Servern angeht. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Es gibt eine Tonne an Dingen, die mich an Ansible wahnsinnig machen und die Haare rupfen lassen. Ja.
Genau, aber ihr könnt euch das alles, wie gesagt, in einem schönen, wirklich gut vorgetragenen Vortrag reintun, den wir euch in den Shownotes verlinken.
Sehr gut. Und dann mache ich weiter mit dem Thema der Konkurrent von Intel, AMD. Der macht nämlich hin und wieder geilen Scheiß und den wollte ich euch jetzt vorstellen. Und zwar ist es zu etwas gekommen, also hätte das jemand vor 10 Jahren behauptet, man hätte ihn für bekloppt gehalten. AMD hat für Linux ihren eigenen proprietären Treiber gehabt. Also proprietär ist halt von AMD entwickelt. Ich glaube, der war Source Available.
Ja,
der,
genau.
Der war Source, nicht, konnte, der wurde nicht komplett Open Source entwickelt, aber war Source Available. Ja. Aber das ist der Treiber AMD VLK, deren Vulkan-Treiber. Das ist auch derselbe, der unter Windows verwendet wird. Allerdings unter Linux auch die Kompatibilität mit den anderen Subsystemen und Funktionen von den ganzen GPU-Compute-Sachen und den ganzen Frameworks. Da hat das der Mesa-eigene Open Source-Treiber, habe ich das notiert? Sicherlich habe ich das notiert.
Red V,
danke sehr, genau. Red V hat da in der Funktionalität derart weit aufgeholt und eine Qualität erreicht, dass die AMD-Entwickler gesagt haben, naja, wozu den Doppelaufwand? Lass uns doch das alles, was noch fehlt, in Red V integrieren und dann ist Red V der offizielle von AMD Linux-Treiber. Das heißt, der Open-Source-Treiber von der Open-Source-Community entwickelte Treiber ist der offizielle GPU-Treiber eines Major-GPU-Vendors. Das ist schon mal ein ganz schönes Stück und ziemlich geil, dass wir an diesem Punkt angekommen sind. Und es wird dann halt so sein, dass AMD VLK eingestellt wird und dann nur noch der Mesa-eigene Red V-Treiber weitergetrieben wird. Das heißt auch zum Beispiel, dass wenn ihr eine moderne Linux-Distribution habt und eine AMD-Grafikkarte habt, ihr die volle Power und alles Compute und LLM und den ganzen Quatsch, den ihr machen wollt, von Haus aus, das ist nicht selbstverständlich. Früher war es so, dass man meistens einen Linux-Desktop installiert hat und dann hatte man irgendwie rudimentäre Grafikausgabe und bevor man irgendwelche 3D-Beschleunigungen machen konnte, musste man irgendwelche useligen Closed-Source-Treiber von Nvidia installieren oder so ein Quatsch. Das ist jetzt bei AMD wirklich meilenweit voraus und wirklich schön zu sehen, dass sie so weit sind. Und da mache ich auch direkt weiter.
Vielleicht doch, ich erstmal die Frage, warum haben sie es vielleicht gemacht? Also nicht nur, also was ist die Motivation dahinter? Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, Open Source, also wie heißt es, nicht Open Source, sondern
Source Available.
Genau, Source Available, Available hatten sie schon. Sie haben auch mit der Open Source Community kooperiert. Eine Vermutung, die ich habe, ist dadurch, dass Nvidia sich ja auch jetzt langsam annähert, ja, und dadurch, dass es eben für viele Leute gerade in der Gaming-Industrie oder nicht Gaming-Industrie, sondern bei den Gamern im Moment diesen Wechsel auch zu Bezalt und anderen Linux-Distros gibt, dass da Leute eher mal drauf gucken, dass halt bekannt ist, dass AMD einfach einen sehr guten Linux-Support hat und deswegen dann eher gesagt wird, hey, lasst mal Nvidia so ein bisschen unter ferner liefen. Ne? Das heißt nicht, dass die Leute tatsächlich dann umsteigen, aber dass dann schon immer wieder erwähnt wird, hey Leute, schaut, dass ihr eine AMD-Grafikkarte habt, wenn ihr zum Beispiel Bezalt oder sowas nutzen wollt.
Es gibt tatsächlich einer der Argumente, warum Nvidia und deren Closed-Source-Treiber auch von der Industrie Druck bekommen hat. Es gibt Leute, die nutzen GPU-Cluster für irgendwelche Großprojekte, wo Millionen, Milliarden Dollar durch die Gegend geschoben werden, die teilweise einfach sagen, ich habe gewisse Anforderungen und ist mir scheißegal, ob rot oder grün, ich gebe dir Geld und du machst, dass diese Anforderungen stimmen, wie zum Beispiel, dass ich verifizierbar nachvollziehen kann, welcher Code läuft, dass ich sicher sein kann, dass der Code nicht abfließt, auf Sicherheitslücken gescannt werden können und sonstige Sachen. Und eine Closed-Source-Binary, die da derartig im System ist, war für einige Leute ein Dorn im Auge. Und deswegen ist das auch ein Push an die großen Firmen, nicht nur aus der Community und dem Open-Source-Gedanken, sondern einfach nur, hör mal, ich will Open-Source, ich will verifizierbaren Scheiß, ich will etwas, wo mehrere Leute drauf gucken, anstatt nur intern euren Quatsch zu haben. Und da ist AMD jetzt einfach mal Nvidia immer noch weit voraus, auch wenn jetzt ein mit NVK unter Linux quasi dasselbe wie für Nvidia ein Treiber sich entwickelt, der wirklich feature-technisch on par ist mit dem Nvidia-eigenen Treiber. Nichtsdestotrotz ist jetzt dadurch AMD, dass das offiziell unterstützt wird, immer noch deutlich weiter vorne. Spannend ist auch die Frage, dass dieselbe Codebasis wird unter Windows verwendet. Und das ist jetzt die Frage, wird AMD jetzt Windows und Linux irgendwie getrennt pflegen oder so? Wie sieht das aus? Was wird sich da entwickeln? Und da gab es tatsächlich jetzt erste Experimente, Patches von Leuten, die den Red V-Treiber unter Windows versuchen am Start zu kriegen, dass der Linux Open Source Treiber unter Windows die GPU betreibt. Nur Experimente, aber wir bleiben gespannt, was sich da noch entwickelt.
Die Frage wäre, wird es dann auf einmal so sein, dass die tolle Implementation, Open Source Implementation von Red V unter Windows dann auch effizienter läuft, so wie wir es zum Beispiel bei Proton-Spielen und so weiter hatten, dass da irgendwie teilweise 10, also war nicht immer so, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Das hat sich auch wieder verändert, aber war schon ein cooler Effekt, dass die Leute gesagt haben,
Es ist fast so, als würde Code, auf den mehrere Leute drauf gucken und mehrere Enthusiasten dran arbeiten, letztendlich irgendwo besser sein, als irgendwie nur ein paar Leute, die davon 9-to-5 sitzen und okay, AMD loben, weiter geht's. Sie haben ihre eigene GPU-Compute-Plattform ROCm in der Version 7 veröffentlicht. Und das ist nicht ganz dasselbe wie CUDA für NVIDIA, weil NVIDIA mit CUDA einen Haufen Erweiterungsfunktionen und Libraries für diesen C-Shader-Standard hat, der NVIDIA-spezifisch ist und deswegen auch nur auf NVIDIA-Karten läuft. Und ROCm setzt dabei viel mehr auf offenere Standards wie HIP, OpenCL, SIS. Ach, wo habe ich meine Notizen hier? OpenCL, SysCL oder OneAPI. Das sind verschiedene APIs und Supports, die existieren, um halt GPU-Programmierung zu betreiben. Und ROCm ist die Implementation, die dann erlaubt, auf aktuellen GPUs von AMD nicht nur Consumer-GPUs, also auch großen Datacenter-GPUs, diese Sachen auszuführen. Das geht auch in den Bereich Machine Learning und LLMs, auch wenn man das Thema jetzt nicht mag. Das ist etwas, was super wichtig ist, wo es in der Industrie große Projekte wie PyTorch oder VLM oder etc. gibt. Und die sind alle jetzt stärker unterstützt, bessere Performance. ROCm holt dann allen Sachen auf. Offiziell supported ist Ubuntu 24 und Rocky Linux bis ab Kernel 5.14. Und haben Profiler, Debugger verbessert und einen Haufen Performance-Funktionen. Und es gab auch ein Release, eine Diskussion darüber, welche Hardware supported wird. Und die Idee ist, dass AMD-Hardware bis zu 10 Jahre lang unterstützt wird. Das ist jetzt kein Promise von denen, sondern es ist einfach nur, da versuchen die sich zu committen, dass durch den Open-Source-Stack quasi auch Hardware, die vor 10 Jahren veröffentlicht wurde, weiterhin durch den aktuellen ROCm-Stack unterstützt wird. Und das ist halt auch im Sinne der Nachhaltigkeit auch sehr begrüßenswert, dass man dann, wenn man jetzt seine GPU-Compute-Funktionen für irgendwelchen Sachen auf seinem Rechner nutzt, das auch mit älterer Hardware noch machen kann. Das ist sehr zu begrüßen, deswegen, ich bin ein großer Fan, weiter so AMD.
Ich würde sagen, wir können zusammenfassen, auch für AMD, wie für Nvidia gilt, your heart is where the money is. Aber nichtsdestotrotz sind die Entwicklungen da sehr zu begrüßen, vor allen Dingen, weil sie eben halt auch vor allen Dingen im Consumer-Bereich und im Bereich der freien, quelloffenen Nutzung von Grafikhardware da auf jeden Fall einen großen Schritt für uns machen als Nutzende. Und ich bin auch der Meinung, es ist schöner als vor knapp noch 10 Jahren, wo ich meine ersten Gehversuche mit Linux gemacht habe. Und Einrichten des Grafikkartentreibers für die volle 3D-Beschleunigung sich anfühlte, als würde ich einen Altvorderen beschwören. Aber es ist, das ist auf jeden Fall besser geworden.
Es ist keine Frage, dass AMD sehr viel davon tut, weil sie von dem großen, leckeren AI-Kuchen was abhaben wollen. Da mache ich mir jetzt nichts vor. Aber gerade diese Art Competitivity, also von Gegnern, die nahe in dem gleichen Feld wildern, sorgt dafür, dass diese Praktiken, die Nvidia so an den Tag legt, weswegen wir Nvidia so unsympathisch finden, schwieriger werden, wenn einfach deren Mitspieler vorbei um die Ecke kommt und es einfach dann mal offen und besser und günstiger macht. Weil dann laufen die Leute weg und dann gibt's mehr Kuchen für den anderen und dann sind die Incentives vielleicht ein bisschen höher, nicht so ganz anti-consumer-mäßig zu arbeiten.
Was man auch noch mit berücksichtigen muss, es gibt ja auch noch den Handheld-Bereich. Also wir haben jetzt viel über LLMs gesprochen und so weiter, aber es gibt ja auch noch einen Handheld-Bereich. Und da muss man sagen, auch ein Handheld, über das wir gleich sprechen werden, hat tatsächlich einen AMD Ryzen und eben keine Nvidia GPU mit drin. Also nicht nur die CPU nicht, sondern auch die GPU nicht. Das heißt, auch da könnte es sein, dass Nvidia in Zukunft an Boden verliert. Und auch da macht es umso mehr Sinn, Open-Source-Treiber zu verwenden, statt irgendwie auf irgendwelche Loaded Bullshit Treiber zurückzugreifen. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema.
Du schon wieder.
Ich habe mich da so ein bisschen angenähert. Und zwar gehen wir in den hohen Norden, also in den echten Norden, wie sie sich ja selber bezeichnen, in Schleswig-Holstein. Die Kilux 2025 ist gerade vorbei. Am 18. September gab es nämlich den Linux Presentation Day. Das war nicht offizieller Teil der Kilux-Tage, also der Kieler Linux- und Open-Source-Tage, so, die auch jährlich stattfinden. Aber das war natürlich mit berücksichtigt worden. Macht ja auch Sinn, wenn man jetzt hier kurz vor dem Umstieg von Windows 10 auf Windows 11 steht und das einfach mal promoten möchte. Sehr schön. Der erste Kilux-Tag war dann am 19. September. Und was da angekündigt wurde und was man sich jetzt teilweise noch mal angucken kann im Nachhinein, da war der Debian-Projektleiter Andreas Tille mit da, der noch mal so ein bisschen einen Einblick in seine Arbeit gegeben hat. Grundsätzlich ging es auch um den Einsatz freier Software in Unternehmen und auch in der öffentlichen Verwaltung, wo ja Schleswig-Holstein sowieso schon ziemlich führend ist und auch weiterführend bleiben wird, so wie es aussieht. Und es gab noch einen Online-Vortrag zum Umstieg von Android und Windows auf Linux, den man sich da anschauen kann. Und am zweiten Kieler Linux-Tag, am 20. September, ging es dann um Passwörter, Verschlüsselung, Videobearbeitung, eigene coole Projekte für zu Hause, also wahrscheinlich so Smart Home und andere wichtige Informationen, ungeliebte, aber immens wichtige Bürokratiearbeit. Ich gehe mal davon aus, dass Kivitendo mal wieder da war. Kivitendo ist eine, also Bürokratie-Software wollte ich gerade sagen, eine Alternative zu Datev und LexOffice, aber in Open Source.
Wurden Sie noch nicht von Nintendo verklagt?
Nee, weil da sind sie weit genug weg und das Logo ist eine Kiwi und kein Italian Plumber oder so. also ich habe mir das mal angeguckt, das ist in Perl geschrieben übrigens. aber es ist super effizient, aber Usability-technisch, holy shit. Anderes Thema, kann man sie, also die sind in letzter Zeit auch viel rumgerannt auf den einzelnen Open Source Veranstaltungen, auch bei der Frostcon und so, könnt ihr euch auf jeden Fall mal geben. Das ist ganz spannend, dass das inzwischen auch möglich ist und kompatibel mit dem deutschen Rechtssystem ist und auch Steuersystem. Genau. Ansonsten grundsätzlich einen Blick wert, da mal nachzuschauen, was da noch alles so lief, selbst wenn ihr jetzt nicht da wart, sondern im Nachhinein mal so ein bisschen die Nachbetrachtung sich anzuschauen. Einfach nur da der Aufruf, ne, auch für nächstes Jahr, wenn die Kieler Linux-Tage wieder stattfinden, aber haltet das mal im Auge wieder direkt nach den Sommerferien, ob ihr da nicht mal in den hohen Norden fahrt.
Dann habe ich als nächstes Thema, ich muss gerade mal gucken.
Java 25 hast du als nächstes Thema.
Ah, danke sehr.
Bitte genau. Schön.
Es gab ein neues LTS-Release von Java, und zwar Java 25. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Java-Programmierer wir unter uns haben. Es ist für manche Leute auch eher so synonym für, oh, ist ja doof und langsam und so. Es ist aber schon ein sehr großer Fortschritt, weil die Sprache hat die letzten Jahre wirklich sehr viel sich weiterentwickelt. Und eine LTS-Version wird auch viele Jahre unterstützt. Und auch GraalVM, welches Native-Compilung, also ohne JVM unterstützt, ist auch gleich mit released worden in Version 25, also passend zu der Java-Version 25. Eine der größeren Änderungen ist, dass der 32-Bit-Support beendet wurde. Und das ist auch gleich ein Übergang zu meinem nächsten Thema, weil wie sich langsam herauskristallisiert, wird 2026 das Jahr des Endes des 32-Bit-Supports sein. Nämlich, das ist nicht das einzige Projekt, welches angekündigt hat, dass sie ihren 32-Bit-Support einstellen. Und zwar hat zum Beispiel auch Steam angekündigt, dass sie 32-Bit-Support für ihren Steam-Client droppen werden. Wohlgemerkt, nur der Client. Es gibt weiterhin noch Spiele, die 32-Bit-Libraries brauchen, die dann noch weiterhin 32-Bit-Libraries nachziehen werden. Aber der Steam-Client an sich ist auf 64-Bit dann beschränkt.
Bisher ist es aber nur angekündigt unter Windows. Aber es ist natürlich sehr, sehr nachvollziehbar, dass das unter Linux genauso laufen wird.
Ja. Genau. Java hat auch jetzt mit 25 den 32-Bit-Support gedroppt. Das ist bei Java, weil wenn ihr auf JVM-basierten Programme habt, könnt ihr auch die ganz alten Programme noch weiter ausführen. Das hat da erstmal nichts einen Druck, aber wo die JVM drauf läuft, das macht einen Unterschied. Firefox hat angekündigt, dass sie nächstes Jahr nicht mehr 32-Bit-Binaries bauen wollen und unterstützen wollen. Und ja, man sieht, dass sich so langsam aber sicher der 32-Bit-Support dem Ende nähert.
Die Frage, die ich mir da stelle, oh, also Steam hört auf mit 32-Bit im Client, okay, ja, Spiele brauchen das eine Zeit lang noch und vor allen Dingen ältere Spiele werden es auch eine ganze Weile brauchen, es sei denn, es gibt irgendwie zum Beispiel teilweise neue Engines oder so weiter, die das Ganze dann adopten, das ist ja schon in der Vergangenheit passiert, ScumVM zum Beispiel oder auch eine neue Open-Source-Entwicklung für ein TS3 Morrowind, aber da stelle ich mir zum Beispiel die Frage, Liebe Wine-Community, wie schaut's denn bei euch aus mit dem 32-Bit-Support? Wann schmeißt ihr den denn weg? Mal gucken, wie viele Jahrzehnte das noch dauern wird, weil erfahrungsgemäß ist das da sehr, wird sowas noch sehr, sehr lange gehalten.
Okay, aber Wine ist ja basierend darauf, Windows-Software zu unterstützen, vielleicht auch ältere Software, die keinen Open-Source-Pendant hat und die wird ja für immer 32-Bit bleiben. Also ich hoffe dann noch, dass der Supporter lange drin bleibt. Was halt die, ich kriege es technisch nicht mehr ganz zusammen, aber die viele der 32-Bit Windows Libraries wurden in den Wow, heißt das API-Layer bei Wine geschoben, dass man halt auf dem Host-System nicht mehr so viel 32-Bit-Libraries braucht und Code, sondern die quasi in der Wine-Welt laufen und eine Abstraktionsschicht da besser getrennt sind und das einfach die Trennung für 32-Bit-Anwendungen unter Wine wurde in einer letzten Version, haben die da viel dran gearbeitet. Technische Details müsste man aber jetzt im Wine-Blog nachlesen, kann ich nicht so auseinanderfriemeln. Aber ja,
Long story short, man braucht nicht mehr so viel 32-Bit, um 32-Bit zu supporten.
Genau. Genau, mich freut das tatsächlich. Ich hoffe, dass das jetzt dann gut vorangeht, weil dann werden wir einfach so ein paar Zöpfe jetzt abschneiden können. Es gibt trotzdem noch, ich hatte jetzt hier noch so einen Beitrag, der erst im August bei PC-Welt erschienen ist, wo nochmal darauf hingewiesen worden ist, welche Distros jetzt im Moment noch weiterhin 32-Support anbieten. Das ist wenig überraschend, Debian 12, Linux Mint LMDE 6, Antix, eine Distro, von der ich noch nie erfahren habe, aber das macht das ja nichts.
Gut.
Sie ist sehr gut für die Partei?
Nein.
Oder? Nee, Antix.
Anti-X.
Ja, zumindest wurde es so.
Eine sehr lightweight-Distro für alte PCs gedacht, wenn ich jetzt die richtigen. Vielleicht reden wir was anderes, red einfach mal weiter.
Dann haben wir noch MX Linux, das kennen noch relativ viele. Q4OS, Aquarius, die werden das auch noch mit anbieten bisher. Canotex, auch noch nie von gehört, hat aber eine LXDE-Oberfläche, die sehr stark an Windows XP erinnert. Ach nee, das war bei Q4OS. Und Bodhi Linux, genau, die auf jeden Fall noch ein Legacy-Release weiterhin hinter sich herziehen werden. Mal schauen, wie lange noch.
Also vielleicht auch nochmal so als Kontext, als Erklärung für hinten dran, diese 64-Bit oder 32-Bit bezieht sich darauf, wie die Befehle vom Prozessor quasi verarbeitet werden. Und es gibt einen Befehlssatz extra für 64-Bit, es gibt einen 32-Bit-Befehlssatz und die meisten x86 64-Bit-Prozessoren unterstützen auch 32-Bit-Befehlssätze, also 32-Bit-Software läuft potenziell auf modernen Prozessoren ohne Probleme. Witzigerweise, wenn ihr euren PC startet, ich glaube, der Initialisierungscode, der die BIOS-Routinen anstoßt, ist sogar noch im 16-Bit-Modus oder so. Also euer Prozessor geht irgendwie durch 16-Bit, 32-Bit, bevor er dann im 64-Bit-Modus landet. Das wird in der Hardware noch lange verankert sein. Der Vorteil ist aber, dass die Speicheradressen größer sind, wenn zum Beispiel im Programm irgendwas adressiert oder kopiert oder addiert wird, mathematische Sachen, und tendenziell Prozessoren dadurch schneller diese Sachen erledigen können. Wohlgemerkt, aktuelle Prozessoren optimieren und machen im Hintergrund sowieso so viel, dass das nicht so pauschal beschreibbar ist. Aber im Grunde genommen sind 64-Bit-Sachen schon in Anführungsstrichen performanter und können auch vor allem größere Speichermengen adressieren und in einem modernen Umfeld deutlich sinnvoller als 32-Bit mit einem Haufen Quirks, die es auch noch gibt, die dann hoffentlich nicht mehr bedient werden müssen, wenn die ganze Software nicht mehr für 32-Bit gebaut wird.
Kommen wir wieder zu was ganz anderem. Wir sind ja große Vertreter der digitalen Souveränität. Ich finde, das ist selbsterklärend, dass es wohl sinnvoll ist, für große Strukturen wie staatliche Strukturen, öffentliche Verwaltung und so entsprechend digitale Souveränität umzusetzen und nicht irgendwie von Microsoft und anderen großen Playern abhängig zu sein, gerade aus so dem aktuellen Gegebenheiten im US-amerikanischen Kontext. Und dann hat Heise mal Claudia Plattner, die derzeitige Präsidentin des BSI, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, befragt. Und dann gab es diesen schönen, wunderbaren Titel, digitale Souveränität unerreichbar. Was damit gemeint ist, ist es zumindest jetzt gerade für die meisten deutschen Verwaltungen und Institutionen unerreichbar ist, digitale Souveränität zu erreichen. Das finde ich ein bisschen witzig, weil es liegt einfach daran, dass es halt niemand auf dem Schirm hatte oder sich niemand darum gekümmert hat, das mal in irgendeiner Weise zu erreichen. Das heißt, man hat sich einfach ausgeruht. Aber es gibt dann folgendes Zitat von ihr, nämlich: Wenn es um die digitale Souveränität geht, also die Nutzung europäischer und deutscher Hersteller und Dienstleister, auch für Satelliten und KI-Anwendungen, so what, dann muss man sich auch mal ehrlich machen, sagt Plattner der Deutschen Presseagentur, und bezieht das darauf, dass manche der großen Firmen, vor allem aus den USA, jetzt schon 10 Jahre Vorsprung haben, was entsprechende Investitionen angeht. Und muss ich sagen, 10 Jahre auf gar keinen Fall. Also das halte ich für deutlich übertrieben, dass man jetzt irgendwie, also bei KI, okay, aber dass diese Behauptung, also diese Behauptung, dass digitale Souveränität jetzt unerreichbar ist, halte ich für nicht haltbar. Ich glaube schon, also vielleicht nicht im selben Ausmaß, also dass wir quasi gleich auf technisch sind, gar keine Frage, aber dass zu sehr, sehr großen Teilen wir bereits jetzt europäische Infrastruktur haben und auch Open-Source-Software haben, die das leisten könnte, die Arbeiten zu erledigen, für die sie erstellt worden ist, auf jeden Fall.
Dazu dann auch nochmal ganz kurz auf die Metaebene. Heise wird zumindest nach meiner Wahrnehmung vor allen Dingen von seiner Community momentan ein bisschen gedisst, weil sie nämlich sehr stark momentan auf sehr clickbaity Artikeltitel setzen. Und das Wort unerreichbar kommt in dem Artikel genau einmal vor, nämlich im Titel. Also offensichtlich hat Claudia Pattner dieses Wort niemals gesagt, sondern es ist eine Interpretation der Person, die das geschrieben hat oder die sich dafür entschieden hat, diesen Titel zu wählen. Dementsprechend, ja, ich würde das auch mit einer großen Prise Salz nehmen.
Bei der Frage an sich, was unsere Digitalisierung angeht, ist natürlich es schwingt schon mit bei einigen Leuten, dass sie sagen, sowas können wir nie aufholen, und was die Amis da machen. Und manchmal werden da Beispiele genannt, wo ich auch ein bisschen schmunzeln muss, zum Beispiel die KI-Technologie, jetzt ist ein Thema, dem ich ein bisschen mehr mich beschäftige, wo es einfach gewisse Durchbrüche in der Forschung gab, die veröffentlicht wurden. Und da gibt es dieses abstrakte Konzept namens Open Source und Open Science und Wissen teilen. Und das führt dazu, dass wir nicht jahrelang forschen müssen, um die Transformer-Modell-Architektur uns neu zu erfinden, sondern da ist es zumindest das in Anführungsstrichen Mithalten mit amerikanischen Firmen ist mehr eine Willensfrage als eine Könnensfrage, glaube ich hier. Das Know-how ist hier in Europa da und klar gibt es was in einigen Bereichen die Forschung angeht, viel größere Summen, die in den USA investiert werden in solche Bereiche. Aber auch in diesen Bereichen müssen wir jetzt nicht voranpreschen. Und anderes Beispiel Mobilfunknetze, würde man da darauf achten, dass man da auf offene Standards, sichere Standards, reviewed Standards setzt. Und dann könnten das auch sehr viele Firmen hier innerhalb von Europa stemmen, das bereitzustellen. Und wir müssten uns nicht so abhängig machen. Meiner Meinung nach auch, wie gesagt, mehr eine Willensfrage als eine Könnensfrage. Ich glaube nicht, dass wir in Europa da irgendwie so abgehängt, so unfähig oder so hinterher wären. Gehe ich nicht davon aus. Dafür gibt es viel zu viele kluge Leute hier und wir hätten die mehr als ausreichend die Fähigkeit, das auch selber zu stemmen, solche Dinge.
Ich finde auch, dass die Aussage, die Firmen in den USA seien der digitalen oder anderen Wirtschaft in Europa oder Deutschland x Jahre voraus, weil man hätte ja, sind Nebelkerzen. Also das ist, man will von dem eigenen politischen Umwillen ablenken, tatsächlich etwas verändern zu wollen. Und das ist nämlich genau der Punkt, den du auch ansprichst, richtigerweise, dass es hängt wirklich nur am politischen Willen. Man muss halt sein Geld hinlegen, wo man seinen Mund hinlegt, put your money where your mouth is. Und in dem Sinne, Wenn die Bundesregierung der Meinung ist, dass wir da hinterherhängen, ja, dann investiert doch mal, mach doch mal. Also ich meine, ist ja jetzt nicht so, als ob das nicht ginge.
Ein spannendes Thema. Ich weiß nicht so ganz, wie ich das jetzt dazu einordne, aber die Diskussion darüber, über Zahlungsmittel, zukünftige Zahlungsmittel, da gibt es ja als PayPal-Alternative ist der Versuch, Vero zu etablieren hier in Deutschland, in Europa.
Und mit W geschrieben tatsächlich.
Ja, W-E-R-O. Dennis guckt so, als hätte er es noch nie gehört. Ja, wir sehen eins der Probleme daran.
Ja, genau.
Witzigerweise ist aber auch da zum Beispiel, es gibt auch eine andere Initiative, nämlich der digitale Euro, wo es darum geht, dass man in der Lage sein möchte, bargeldähnliche Transaktionen, also kleinere Summen direkt unter Leuten auszutauschen und das irgendwie sicher und nachvollziehbar zu machen, ohne dass basierend, dass es auf Münze, auf Blech- und Papierscheinen basiert oder Blechmünzen oder Papierscheinen. Und da ist natürlich solche Blockchain-Technologien wie Bitcoin oder so, ist dann auch die große amerikanische Erfindung. Und die Alternative dazu, der digitale Euro, haben sich wirklich Leute kluge Gedanken gemacht, inklusive der Aspekte der Privatsphäre, weil ich tatsächlich sehr begrüßen würde, die Bequemlichkeit mit einer Karte, mit einem Handy zu zahlen. Ich aber irgendwo sicher gehen möchte, dass mein Geld nicht davon abhängig ist, wie politisch gerade meine Partei gesinnt ist oder wie ich mich benehme oder andere Dinge. Und da wurde jetzt gegengeschossen von der Sparkassengruppe, die gesagt haben, dass man sich doch besser auf Vero konzentrieren sollte und das digitale Euro ein total verschwendetes Projekt wäre. Und davon kriegt man im Alltag aber auch wenig mit. Und ich würde mir wünschen, dass diese Themen viel präsenter wären, dass sich viel mehr Leute damit beschäftigen würden. Und ich Vero und digitaler Euro und beides bitte kompatibel zueinander. Das kriegen wir hin. Und dann könnten wir auch sagen, PayPal fick dich. Auch ohne Bitcoin.
Auch da wieder Thema politischer Wille und auch vor allen Dingen auch BürgerInnenbeteiligung in der Form, finde ich, wäre hier tatsächlich mal angebracht, weil der digitale Euro ist ja eine Initiative der Europäischen Zentralbank, also tatsächlich von einer europäischen Institution, die wir in irgendeiner Form mal, oder und diejenigen, die uns zuvor kamen mit ihren Wählerstimmen, irgendwann kam die EU zustande, man hat sich dann darauf geeinigt, dass man eine gemeinsame zentrale Währung hat, dann kam die Europäische Zentralbank und dies unter anderem für den digitalen Euro und eben halt das Verbreiten des Wissens darüber auch mitverantwortlich. Vero hingegen ist eine Privatinitiative von europäischen Privatbanken oder eben halt auch den Sparkassen. Und dementsprechend sind das eben halt zwei sehr verschiedene Interessensgruppen. Das eine kommt eben halt mehr aus der parlamentarischen Ecke. Das heißt, kommt von Menschen in irgendeiner Form, wo wir auch mit Verantwortung tragen, dass diese Entscheidung treffen können. Auf der anderen Seite sind es privatwirtschaftliche Interessensführer. Und da muss man halt schon ganz klar sagen, ich kann deine Vorbehalte da super nachvollziehen, weil auch ich finde den digitalen Euro, vor allen Dingen, weil er eben halt von einem mehr oder weniger offiziellen Institution kommt, auch sehr viel attraktiver, weil da mehrere Menschen mit unterschiedlichen Blickpunkten darauf hinarbeiten, dass das etwas Sinnvolles ist, als eben halt nur, naja, ich sag's mal ganz blöd, Banker und BankerInnen.
Also nur mal als noch zusätzlicher Hinweis, also Vero soll der Ersatz für Giropay, das kennt ihr von euren nicht mehr EC-Karten, das heißt schon lange nicht mehr EC-Karten, aber...
Das ist auch verwirrend mit dem Bezeichnung.
Ja, wirklich. Meine Güte. Also ich habe auch nochmal nachgeguckt, Electronic Cash, naja, egal. Nein,
kommt man eh durcheinander.
Genau, Paylib in France und Payconic in Belgium und Luxemburg und Ideal in the Netherlands. Also das heißt, es gab all diese unterschiedlichen Länder, gab es einzelne, anstatt man das mal irgendwie sich vorher überlegt hätte, gab es all die Jahre lang immer nur diese Standards halt länderweit, aber dass man da irgendwie europäisch mal zusammenrücken könnte, gab's wohl nicht als Idee. Und Vero ist jetzt genau dieser Anfang. Und Vero ist jetzt auch im Juli letzten Jahres tatsächlich in Deutschland gestartet. Ja, und da finde ich auch irgendwie spannend, dass ich davon noch nichts erfahren habe, weil das war mir bisher komplett unbekannt. Was ich nochmal
Tatsächlich, bei meiner Bank habe ich neulich entdeckt, ist da ein Reiter aufgetaucht, Vero-Support. Also das ist jetzt seit neuerdings aufgetaucht.
Genau, aber wie das immer so ist, ja, bei meiner Bank auch, sehe ich gerade.
Ja, guck mal, da
also Reiter Dinge. Weiß ich nicht, aber immerhin.
Sie reden drüber.
Genau.
Es das ist schon mal was.
Genau, da würde mich natürlich interessieren, inwieweit da zum Beispiel Gnutala noch vielleicht eine Rolle spielen könnte.
War, glaube ich, maßgeblich mit auch zumindest auch von deutschen NGOs mit eingebracht worden bei dem Projekt Digitaler Euro. Ich glaube, da wurde sich abgeguckt ein bisschen, aber ich weiß nicht, in wie viel tatsächlich.
Also das wäre natürlich nochmal interessant, weil ich denen natürlich am ehesten vertraue, weil die ja auch anonym, aber zumindest, dass bestimmte Meta-Informationen nicht preisgegeben werden an Dienstleister, die das nichts anzugehen hat, sondern nur die Verifizierung stattfindet. Hey, nee, das ist jetzt wirklich Geld, was wir überweisen, diese Transaktion darf stattfinden.
Das ist vor allem der Punkt einer nicht zentralen Entität, die besteuert, ob dieser Wert und diese Transaktion jetzt gerade existiert oder nicht, was ein massives Problem ist, weil über die Kontrolle der Geldflüsse, über Abdrehen von Spendenmöglichkeiten, von Finanzierungsmöglichkeiten politisch unglaublich viel Druck auf Organisationen ausgeübt wird. Da gab es Geschichten von Patreon, von anderen Plattformen, wo durch politischen Diskurs und politische Meinungsverschiedenheiten dann Druck ausgeübt wurde und dann die Zahlungsdienstleister der Hebel sind, mit denen die Leute die Existenzgrundlage genommen wird. Und da ist es wirklich für mich wichtig, dass wir eine Alternative zu Mastercard, Visa und dem ganzen Schrott haben, die irgendwo ein bisschen unabhängiger davon ist. Ich wollte an der ganzen Diskussion aber noch eine kleine Anmerkung machen, dass was die Digitalisierung in Deutschland und Europa angeht, es nicht nur schlimm aussieht, sondern wir auch ein paar Leute haben, die wirklich sehr engagiert sind, die in sehr vielen Bereichen Open Data bereitstellen. Da haben wir auch oft drüber gesprochen, wo es schöne Projekte gibt. Ich hatte erst neulich mit der Autobahn-API gespielt, wo man alle Baustellen und Ladesäulen und sowas über die Autobahn abrufen kann und so. Und es gibt engagierte Leute in den einzelnen Ämtern und öffentlichen Bereichen, die vernördet sind, die Spaß daran haben, die sowas basteln und pushen, und vielen Dank, dass es diese Menschen gibt. Macht das bitte weiter, das brauchen wir.
Apropos öffentliche Verwaltung, jetzt gehen wir kurz ins Militärische, nämlich angeschlossen an diese Aussage oder die Nicht-Aussage, in dem Fall, ne, hier 10 Jahre Vorsprung, das ist ja zumindest korrekt zitiert, auch wenn es sich unerreichbar scheint, aber 10 Jahre ist, also...
Das war korrekt zitiert, ja, genau.
Alles gut. 10 Jahre Vorsprung haben die da in den USA. Naja, also die das österreichische Bundesheer stellt gerade auf LibreOffice um.
Warum nicht?
Genau, die Idee gab es 2020 schon. Ist ja auch schon mal schön. Und im Gegensatz zu so, was man normalerweise mitbekommt, nämlich Kosteneinsparungen und deswegen so nutzt man dann entsprechende Open-Source-Systeme, war tatsächlich das Ergebnis zu sagen, nee, wir wollen uns wirklich an, also tatsächlich die Unabhängigkeit ist uns wichtiger als die Kosten. Deswegen haben sie eine deutsche Firma damit engagiert, offiziellen Support für bestimmte Features mit anzubieten und haben dazu auch so einen Ausschnitt aus einer Präsentation mit Leistungsmerkmalen rausgekramt. Ne? Also zum Beispiel Metadaten sollen gelöscht werden, wenn man einfach auf einen Button klickt. Es gibt eine Möglichkeit in einem Live-Mode direkt in der Slideshow Sachen zu editieren. Also ne, das heißt bei Impress wird das dann wahrscheinlich der Fall sein. Oder Clip-Arts zu suchen. Wichtiges Feature, ja. Es muss immer noch der Clip-Art-Daumen irgendwo auf eine Präsentation passen. Gibt noch viele, viele weitere Sachen, die wir jetzt in dem Fall lassen. Aber so oder so, also es ist schon sehr bemerkenswert, dass da also offizieller Support angeboten wird und dann hoffentlich, dass alles wieder Einzug in die LibreOffice Open-Source-Version findet und damit auch anderen Leuten zur Verfügung gestellt werden kann. Und 2022 haben sie dann tatsächlich, also 2020 kam die Idee auf, 2021 ist der Entscheidungsprozess beendet worden, beziehungsweise dann der Umstieg langsam begonnen worden. Um 2022 liefen dann die Detailplanungen und dann durften sogar einige MitarbeiterInnen, die Bock drauf hatten, durften schon auf LibreOffice umstellen. Und 2023, wie gesagt, wurde dann das deutsche Unternehmen mit beauftragt, E-Learning-Angebote auch mit aufzunehmen. Und eben LibreOffice mit offiziellem Softwarepaket auszurollen. Also es geht halt, wenn man will.
Ja, es scheint auch ein ongoing process noch zu sein. Irgendwie, ne, steht ja hier den ersten, wurde verpflichtend eingeführt, aber noch nicht in allen Abteilungen, ne? Und das ist auf jeden Fall auch sehr begrüßenswert, wie ich finde, dass wir da eine entsprechende Entwicklung sehen. Es gibt ja auch nach wie vor den Vorstoß, meine ich auch, wo wir schon über den echten Norden sprachen, Schleswig-Holstein, da soll ja auch eine entsprechende Umstellung stattfinden in den öffentlichen Abteilungen. Mhm. Ich weiß gar nicht, man hört immer wieder mal zwischendurch Unrufe, dass es gar nicht toll läuft. Dann gibt es wieder Leute, die sagen, doch, das läuft total super. Und es gibt irgendwie da sehr widersprüchliche Berichte, die man da so sieht. Aber auch da ist es auch noch ein ongoing process. Bin sehr gespannt, ob der echte Norden da durchhält im Gegensatz zu München. Das war ja leider ein Schuss in den Ofen, was da politisch abgelaufen ist, muss man tatsächlich sagen. Es war ja tatsächlich kein, also die Ämter haben vor allen Dingen da ja damals bei in der Linux-Umstellung der Münchner, meine ich, Infrastruktur, haben ja vor allen Dingen die Ämter dort sehr gelitten. Da hat man ja viele Stimmen danach gehört, die gesagt haben, wir haben uns gerade dran gewöhnt und dann sagt die Politik, nee, jetzt doch nicht und dreht alles wieder zurück und oh mein Gott, hat uns das alles nach hinten geworfen. Warum haben sie das getan? Weil, wie du ja schon richtig sagst, es ist halt vor allen Dingen teuer, sowas umzustellen.
Genau, also beim Bundesheer, wie gesagt, war nicht der Grund die Softwarelizenzengebühren, aber sie haben trotzdem, in Anführungszeichen, durch diese Unabhängigkeit, also digitale Unabhängigkeit, die zu erreichen, 16.000 Arbeitsplätze migriert. Nicht alle, es gibt noch ein, zwei, also es gibt noch so vereinzelte, die eben mit Ausnahmegenehmigungen tatsächlich weiterhin Office verwenden dürfen, unter anderem wahrscheinlich, weil auch alte Dokumente dann noch lesbar sein müssen. Das ist bei Doc vielleicht einfacher der Fall als bei irgendwelchen Excel Sachen, wo jetzt Funktionen drin sind, die auch immer noch nicht supportet werden. Also ich nutze zum Beispiel leider regelmäßig die Version 2016 von Office und es gibt einfach bestimmte Features, die LibreOffice Calc in dieser Form nicht anbietet bei Excel.
Ja, Dinge, denen man auch gerne irgendwie einen Riegel vorschieben würde, aber leider der Marktmacht eines einzelnen Konzerns unterliegt, ist das Android-Betriebssystem. Wir sprechen da ja auch regelmäßig drüber, was sich da so entwickelt und es gibt da jetzt auch eine neue, unerfreuliche Entwicklung bezogen auf die App-Entwicklung für Android und zwar hat Google angekündigt, zukünftig eine Entwickler-Identifizierung zu verlangen von App-Developern. Und zwar dann, wenn sie ihre Software auf Android ausführen wollen. Punkt. Das bedeutet, das, was wir, wenn wir schon für den Play Store als EntwicklerInnen in irgendeiner Form Software entwerfen, ist das für uns keine Neuigkeit. Da musst du tatsächlich erstmal dein möglichst an den richtigen Stellen nicht geschwärzten Personalausweis hochladen und musst Google dich da quasi einmal kenntlich gegenüber machen, damit du überhaupt über den Play Store was ausliefern darfst. Das musst du, wurde von vielen, diese Ankündigung wurde jetzt gab es Gerüchte, sagen wir es mal so, wo man jetzt von ausgegangen ist, oje, jetzt müssen wir tatsächlich alle im Play Store entwickeln, weil jetzt müssen wir alle diese ID machen. Nein, sagt Google, das ist nicht so. Alternative Play Stores sollen de facto erhalten bleiben können, ebenso das Sideloading von Apps, was vor allen Dingen für EntwicklerInnen an sich auch wichtig ist, dass man einfach mal schnell seine App auf dem Gerät ausprobieren kann. Was sie aber verlangen ist, dass man diese App in irgendeiner Form signiert und dass das Android-Betriebssystem sich verweigert, diese Signatur anzunehmen, wenn die Person sich gegenüber Google nicht als Entwicklerin registriert hat. Und das ist tatsächlich ein Problem. Ab 2026 ist damit anonymes Entwickeln von Android-Apps faktisch unmöglich. Und das wird vor allen Dingen auch in meinem Fediverse-Bubble sehr, 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 sehr stark diskutiert, weil da vor allen Dingen auch einige Leute, die sich zu einer gefährdeten Minderheit wie LGBTQIA+ Communities zählen und sagen, für mich ist diese Anonymität, dass ich eben halt über F-Droid zum Beispiel meine Software veröffentlichen kann und nicht in den Play Store gehen muss, das war bisher für mich der Grund, weshalb ich überhaupt entwickelt habe, weil ich mich eben halt nicht als Klarnamensperson in irgendeiner Form mich exposen möchte, darstellen möchte, sondern ich möchte einfach gute Software machen und meine Ruhe vor allen Dingen. Und das wird Google jetzt zukünftig wahrscheinlich verhindern können. Und da bin ich tatsächlich auch sehr erstaunt, weil es nach wie vor die Begründung, falls es jemand interessiert, ist relativ gleichbleibend, wie schon die vorherigen Änderungen, die in die Richtung gingen, waren. Nämlich, ja, wir wollen verhindern, dass bösartige Software ausgerollt werden kann. Einfach so.
Es betrifft ja nicht nur Leute mit Deadname, sondern allgemein jemand, der auf seine Privacy achtet und einfach nicht in diesen ganzen Zirkus von Google Play mit einsteigen will und seine Software einfach nur so veröffentlichen will. Das geht auch alles einher mit den kürzlichen Änderungen, die Google gemacht hat mit dem letzten Android 16 Release, wo sie die Device Tree Files von Pixel-Geräten nicht mehr mitgeliefert haben, sondern nur für die Generic Devices. Das heißt mal übersetzt, dass die das Open Source, was Google veröffentlicht für Android, nicht mehr die spezifischen Anpassungen hat, die es notwendig macht, um auf einem Pixelgerät zu laufen. Das haben sie früher mal gemacht und darauf basiert haben sich viele alternative ROMs abgeguckt, wie sie das für andere Geräte auch implementieren oder direkt für Pixelgeräte, nämlich ganz vor allen voran GrapheneOS, die großen Wert auf Security legen, für die jetzt sagen, dass das Portieren auf einem Pixelgerät jetzt deutlich aufwendiger geworden ist, ein riesiges Problem geworden ist und man das einhergeht ein bisschen mit dem Gedanken, dass Google das auch ein bisschen unterdrücken möchte, ist einerseits erlaubt, aber andererseits irgendwie so nervig und anstrengend macht, dass das einfach weniger Traction nimmt. Und das ist alles eine Entwicklung, die sehr traurig zu sehen ist, dass Android, was eigentlich mal als sehr offene Alternative und die Möglichkeit bietet, sehr privacy-mäßig zu arbeiten zu iOS, jetzt sich in genau die andere Richtung entwickelt. Und ist nicht schön zu sehen.
Das finden wohl mehrere Leute. Das hat dazu geführt, dass ein Beitrag, der auf Lemmy veröffentlicht worden ist, wo es darum ging, dass doch jetzt mal Linux-Phones als Alternative in den Fokus gerückt werden sollten, bei Hacker News durch die Decke gegangen sind, so dass der Lemmy-Beitrag, der bei Fedit.org zu finden ist, also quasi dem deutschen Forum, wenn auch in Englisch geschrieben, dass Fedit.org da tatsächlich Probleme hatte und langsamer lief, weil so viele Anfragen durch Hacker News dann auf Fedit.org weitergeleitet worden sind. Worum handelt es sich bei dem Beitrag? Der Beitrag ist von einem gewissen Ulrich veröffentlicht worden und der hat auch nochmal ganz am Anfang, weil das jetzt mehrfach innerhalb des Beitrages in den Kommentaren aufzufinden war, dass er nochmal ganz klar gemacht hat, es geht nicht darum, dass ihr jetzt alle auf Linux umstellt, ja, auf eurem Smartphone, weil dafür ist Linux noch nicht fertig genug. Das ist noch nicht gut. Sondern der Aufruf ist offensichtlich, dass wir jetzt, wo diese Gründe alle sich aufsummieren, die, über die wir jetzt gesprochen haben, aber darüber kommt noch, dass im AOSP, also im Android Open Source Project, einfach einige Apps platt gemacht werden oder nicht mehr weiterentwickelt werden oder neu von Google, aber nicht bei Open Source weiter betrieben werden. Dass Samsung, Xiaomi und OnePlus tatsächlich angefangen haben, ihre Bootloader nicht mehr, also ununlockbar zu machen, ja, also nur noch gelockt auszugeben und Google eigentlich auch nicht mehr weit davon entfernt ist, dass auch diese Play Integrity API immer restriktiver wird, so dass bestimmte Applikationen unter nicht Coppa, sondern wie heißt die andere App, Custom ROM nochmal von Android, die auch nicht Copperhead, sondern die andere mit C. Ja, eine Custom ROM von
Cyanogenmod?
Nee, eben nicht. sondern die abgesicherte, die auch nur auf Pixelphones funktioniert.
GrapheneOS.
GrapheneOS, genau. Ja. Das GrapheneOS, dass da einige Apps schon nicht mehr funktionieren. Und genau, und alle Sachen, von denen wir jetzt auch schon berichtet haben, oder dass auch SyncThing, die SyncThing-App nicht mehr weiterentwickelt wird, weil so viele Restriktionen dort stattfinden und die Nextcloud-App ja regelmäßig aus dem Play Store rausgeworfen worden ist, weil gesagt worden ist, nee, das dürfte gar nicht. Dabei haben sie sich einfach an die Community-Guidelines da gehalten. So oder so war dann also der Aufruf, bitte, bitte, Leute, fokussiert euch bitte auf eine ordentliche Linux-Smartphone-Entwicklung. Es gibt da schon gute Entwicklung in die Richtung, aber es muss einfach mehr werden. Und ich glaube tatsächlich, dass das gut zusammenfällt mit Weiterentwicklung in Wayland, dass da auch alte Zöpfe abgeschnitten werden, dass der ARM-Support auch besser wird unter Linux, wenn auch bei weitem noch nicht auf dem Punkt ist, wo er sein müsste. Dass Open Source tatsächlich auch durchaus eine größere Verbreitung gefunden hat. Zugegebenermaßen nicht unbedingt bei Broadcom und Herstellern, die relevant sind in dem Bereich. Aber meine Hoffnung ist tatsächlich, dass das tatsächlich besser wird. Und so findet sich das hier auch unter dem unter den Beiträgen, die man auf Fedit.org entsprechend findet, im Subreddit Linux at LemmyML.
Ich habe gar nicht mitbekommen, dass Samsung, Xiaomi, OnePlus daran arbeiten, dass bei neuen Modellen das Bootloader-Unlocking nicht mehr funktioniert.
Ich bis dahin auch nicht.
Für den höchstwahrscheinlichen Fall, dass irgendein C-Level-Mensch an einer großen Firma unseren Podcast gerade hört, möchte ich da lacht er denn das. Warum nicht? Da möchte ich mal sagen, dass das für mich tatsächlich ein Totschlagargument ist, wenn ich mir ein Smartphone aussuche und ich weiß, ich habe nicht die Möglichkeit in Zukunft, vielleicht auch wenn ich jetzt auch aktuell das Dockrom noch verwende, aber in Zukunft den Bootloader vernünftig zu unloggen, das ist für mich ein Argument zu sagen, nö, diese Marke werde ich nicht nutzen, diese Marke werde ich auch nicht meinen Bekannten und Familie nutzen, für die ich der Technikansprechpartner bin. Überlegt euch das, das ist tatsächlich gar nicht mal so geil.
Dann könnte dich vielleicht
interessieren.
Ein neues Linux-Smartphone interessieren.
Can I interest you in Linux for Smartphones?
Ja. Und zwar nennt sich das Tool das Smartphone FLX One S von Fury Labs. Wir hatten tatsächlich in der Vergangenheit schon mal ganz, also es ist zumindest angesprochen mal nicht und erstmal nicht so wahnsinnig, also ich fand das ein bisschen komisch, so vom Setup her und das, was sie so gezeigt haben, das war alles so ein bisschen hier AI-generated, also es sah so ein bisschen hin und her, so einfach mal eben schnell wegproduzierte Werbung aus, aber angeblich ist die Entwicklung da deutlich fortgeschritten. Man kann jetzt Pre-Sales umsetzen. Es gibt auch tatsächlich Aufnahmen vor dem tatsächlichen Gerät. Also das ist jetzt nicht nur einfach hier, ne, die haben sich da irgendwas ausgedacht. Das ganze Gerät kostet $550. Genau, da läuft einfach eine Debian-basierte Linux-Distro drauf. Nennt sich FuryOS, wer hätte es gedacht. Sie muss natürlich einen eigenen Namen da noch unterbringen. Da ist GNOME vorinstalliert als Interface. Und
das ist ja der Posh-Stack drauf, dieser GNOME Phone.
Ja, da muss man ein bisschen trennen, ne? Also es gibt einmal das GNOME Interface, was mobile angepasst ist. Und dann gibt es Posh, was quasi sagen wir mal, Mini-Fork ist, also einfach der Fork ist, die von Librem 5 und von Pure
okay.
Mit umgesetzt also worden ist.
Ich habe mich da nicht tief eingelesen, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Also jetzt mein Take jetzt bitte mit einem Grain of Salt nehmen. Aber das, was ich gesehen habe, überzeugt mich immer noch nicht so ganz. Also so rein intuitionstechnisch würde ich lieber noch ein kleines Stückchen beobachten, bevor ich da irgendwelche Recommendations ausspreche, wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja, ich kann dazu nur noch mal sagen, oder wollte noch ergänzen, ich habe mir ganz kurz angeguckt, Fury Labs, wo kommen die denn her, was machen die denn so? Die Firma sitzt in Hongkong, die haben also anscheinend sich da überlegt, okay, wo können wir im Smartphone-Markt noch eine Nische bedienen und haben eine gefunden. Linux-Smartphones sind ja auch immer wieder auch in der Diskussion. Sie sind auf allen möglichen Social-Media-Plattformen vertreten. Also man kann mit ihnen wohl auch auf Mastodon und im Fediverse insgesamt auch kommunizieren und interagieren, so wie das aussieht. Also scheint es auch Reaktionen zu geben. Von daher, also erst einmal sieht das so aus, als wäre es eine relativ stabile Sache. Und ich sag mal so, given the time, wird man ja sehen, ob es Erfolg hat oder nicht.
Forscher ist installiert übrigens. Also es ist nicht okay. Die Domobile, das okay. Also ne, davon abgeleitet, aber hat dadurch einfach ein paar Vereinfachungen drin. Und muss man auch sagen, dadurch, dass die Apps auch immer besser werden, durch GTK 4 auch unter anderem, aber auch bei KDE auch wenn jetzt das seltener hier Thema ist, auch Pipewire und so, also das wird schon eine schöne Sache, würde ich sagen, aber braucht halt noch und deswegen ist es gut, wenn da einfach mehr Fokus drauf gelegt wird in der Entwicklung. PostmarketOS wird sich ja auch demnächst umbenennen, also da sind die Hoffnungen groß. Wichtig ist aber eigentlich, und das wird eigentlich failen, nämlich der Android-Support, der in irgendeiner Weise da zusammengebastelt wird. Das ist schon unter Waydroid ein Riesenproblem. Und wenn jetzt Android noch anzieht, da braucht es halt einfach Firmen, die Apps für Linux schreiben, die das ermöglichen. Und das wird, also Banking-Apps oder so, wird man vergessen können erstmal.
Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Hot-Take ist oder nicht, aber an sich ist Android ja nicht schlecht. Also es ist, da steckt extrem viel Forschung und Know-how drin und Gedanken, die sich Leute gemacht haben. Und dass Google die jetzt immer weiter die Einschränkung macht und von diese auch die den Source quasi immer nur ausrotzt und keine diese Device-Files, die den Hardware-Support machen, das ist alles furchtbar. Ich fänd's auch nicht verkehrt und schön, wenn sich die Community dazu etablieren würde, diese fehlenden Sachen quasi nachzuliefern und dann selber die entsprechenden Device-Files und die entsprechenden Dienste, die noch notwendig sind, mit Android zusammen, so dass man ein Android offen und frei nutzen kann, auf Open Source basiert. Wohlgemerkt, das heißt nicht, dass irgendwann Google in Android Dinge implementiert, die dann es schwieriger machen, das offen nachzumachen, dieses Integrity-Check, was die dann die ganzen Banking-Apps verlangen und so. Aber ich bin dem auch nicht abgeneigt. Ich brauche nicht unbedingt ein Debian auf meinem Mobilfone, wenn ich ehrlich bin.
Nee, brauchen würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber wenn ich es haben kann und es all meine Bedürfnisse abhakt,
ja,
so what? Also ich glaube, wo es noch spannend wird, wird bei der Interaktion, also so banaler Kram, der zugegebenermaßen unter Android ganz gut funktioniert, nämlich einfach nur das Nehmen von Informationen, die halt explizit auf Touch-Devices angepasst sind, zum Beispiel Copy und Paste oder Weiterleiten oder Teilen-Funktionen, die ist meines Erachtens bisher so unter weder unter einem Desktop-Linux noch unter einem Phone-Linux so nicht gibt.
Da steckt bei Android halt schon echt hart viel Arbeit drin von sehr vielen Leuten, dass diese gut. Ganze Interaktion, das ist schwierig, da das zu erreichen. Aber ja, ich lasse mich überraschen. Ich werde mir auch das FLX1 angucken und
vielleicht kann man damit ja sogar telefonieren am Ende.
Hör auf. Oh, burn. Aber es ist tatsächlich ein Problem. So, also da kann man jetzt viel drum rum. Oder ne, Internetverbindung und gleichzeitig telefonieren ist ja schon bei Android-Devices teilweise schwierig.
Okay.
Genau, dann noch ein Hinweis grundsätzlich, weil es thematisch da ganz gut hinpasste, nämlich das Potenzial von Linux-Umsteigern von Windows 10 auf Linux dann halt, ist immer noch richtig groß. Also, wenn man sich die Stat-Counter anguckt bezüglich Aufrufe von Webseiten und Co., ist es immer noch so, dass 45% der Windows-Nutzer immer noch Windows 10 verwenden und davon die andere Hälfte Windows 11 schon geupdatet hat und der Rest eben auf älteren Versionen von Windows basiert. Keine Ahnung, irgendwo wird noch so ein Windows XP in irgendeiner Industriehalle laufen, am besten mit Internetanschluss. Microsoft, sagt, dass sie ja noch einen Monat ja anbieten, das stimmt schon. Aber das heißt, das Potenzial ist doch durchaus groß, da noch ein bisschen was zu reißen. Und es gab dann auch, muss man natürlich sagen, im Fediverse dann auch noch mal so ein paar Umfragen, wie viele Leute denn sich denn da jetzt schon
nicht repräsentativ.
Absolut nicht. Aber interessant sind diejenigen, die sich halt noch nicht entschieden haben. Ja, so. Die sagen so, ja, wir gucken mal, was kommt. Ne, so, da ist auf jeden Fall einiges an Potenzial drin. Also, wenn ihr noch Leute bei euch in der direkten Umgebung habt, in euren Verein oder sonstiges, ich habe es bei mir in den Organisationen, in denen ich Mitglied bin, auch immer wieder gemacht, und da noch Leute unterwegs sind, die noch nicht wissen, also erstens davon noch nicht wissen, das gibt es ja durchaus, weil wer interessiert sich schon für neue Versionen von Betriebssystemen, dann macht darauf aufmerksam, bietet Support an. Und die Linux-Distros, die sich da am ehesten eignen, sind für die Gamer beiseite, für die Leute, die nur ein bisschen rumsurfen wollen und sonst sich mit wenig beschäftigen wollen, Linux Mint. Habt ihr noch andere Empfehlungen?
Ich pflege Systeme mit anderen Distributionen, die ich jetzt aber nicht unbedingt als Empfehlung aussprechen würde, weil ich sie pflege. Aber da ist mir aufgefallen tatsächlich, dass wir haben es, es war viele Monate bei uns das Thema, dass wir begeistert sind dafür, dass das Distributionsformat von Anwendungen mit Themen wie Flatpak unter Linux immer besser wird. Und ich habe den bekannten Discover gezeigt, der KDE Store, wo sie sich einfach Software klicken können. Und das funktioniert erstaunlich gut. Das ist echt ein Weg, wo ich nicht dieser Person dann, die in der Nix-Config rumfuschen muss, um irgendwie Software nachzuinstallieren, sondern diese Person kann das selber tun und kann sich Software installieren. Und ich weiß, dass sie nicht kompletten Schrott installiert. Und deswegen, das finde ich sehr gut, dass FlatHub es gibt und bitte weiter und mehr davon. Das wird Linux sehr helfen und zeigt das den Leuten. Die werden sich freuen.
Und shamed bitte alle möglichen Institutionen und Organisationen, die Software anbieten, wie zum Beispiel Discord, und dann eine TGZ als Download-Option anbieten, anstatt irgendwo mal einen Flag für FlatHub oder sowas mit anzubieten.
Ich wollte gerade sagen, ich freue mich, wenn Sie nicht nur Ihre Vorstellung von dem richtigen, also FlatHub ist jetzt ein Paketformat, was Flatpak, was ich mag, aber es kann ja sein, dass ich das nicht mag, da würde ich mich freuen, wenn es auch die TGZ-Option gibt.
Ja,
aber nur wenn du weißt, was du damit anzufangen hast.
Genau,
da geht's ja schon los.
Genau, weil das kannst du komplett vergessen. So, und wenn also ne, ich habe ja extra bei den Leuten dabei gesessen, um zu gucken, wie sie denn interagieren würden. Der erste Gang war Discord, auf die Webseite gehen, zu gucken, ach guck mal, da gibt's sogar einen Linux-Client, den runterzuladen und mit TGZ nichts anzufangen.
Ja, das war ja schon immer so. Das ist diese Windows-Manier von Exe runterladen.
Aber wir haben ja jetzt FlatHub.
Ja, und dass du einen großen Knopf Install via FlatHub genau. auf der Seite ist wünschenswert.
Mein Homepoint.
Ist toll und so.
Genau, ja. Das andere könntest du noch dabei haben.
Ja, dann sind wir einig.
Nee, also, und das gibt's immer noch bei sehr, sehr vielen Bereichen, ne? Dass dann irgendwie entweder ein Depp-File dann noch oder ein RPM-File noch angeboten wird, ist ja auch süß, aber das geht so einfach nicht, ja, so, und da bitte mal schön Druck aufbauen, weil so funktioniert so ein Umstieg einfach nicht.
Das wäre mal ein witziges Projekt, wo man ein Repository hält, welches von solchen Projekten, die beliebt und bekannt sind, die Seiten crawlt und regelmäßig die Binaries hasht und in einer Datenbank hinterlegt und die Distribution dann ein extra Pop-up haben, dass wenn du eine Datei entsprechend auf deinem Rechner ausführst oder so, ein extra Pop-up kommt und sagt, du hör mal, möchtest du nicht die Version von FlatHub nehmen oder von App und Image oder was auch immer der Store deiner Wahl,
ja.
Das ist vielleicht sinnvoller, als den Quatsch zu machen, wäre sicherlich ein witziges Projekt, was Distros mit ausliefern könnten.
Also App Images sehe ich noch als eine handhabbare Option, nicht weil ich die so toll finde oder so, ne? Ich bin schon ein großer Fan von Flatpak, das funktioniert schon gut. Wenn ich schon irgendwie was zum Download anbiete, dann bitte das. Und dann müssen die Distros auch gerne oder sollten es, genauso wie Bazaar und so, also Bazaar hat es glaube ich noch nicht, aber das wäre schon nett, wenn Bazaar das einfach mit übernehmen könnte, das mit auszuführen oder damit was zu tun. Weil bisher gibt es glaube ich nur Lever. Das ist eine Flatpak GTK 4 Applikation, die diese Verwaltung von App-Images übernimmt. So, das heißt, ich habe Bazaar, was meine ganzen Apps organisiert.
Da gibt's ein paar Projekte von, die das tatsächlich tun.
I know, ja. Mein Punkt ist aber, das ist so ein bisschen wie GDebi, falls ihr das noch kennt unter Debian. Ja, also eine extra Applikation, die mit .deb-Files umgehen kann. Nein. Ich möchte gerne, dass es direkt integriert ist in solche Sachen wie GNOME-Software, von mir aus auch als Extension oder so, das ist scheißegal. Aber es sollte eine zumindest App-Images und Flatpaks sollen Haken dran, ist erledigt. Müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Dann kann man wenigstens auch von mir aus, wie gesagt, die können immer noch TGZ anbieten, ist mir scheißegal. Aber App-Images oder eben Flatpaks oder beides im Idealfall sollte angeboten werden. Das heißt, die Logik, selbst wenn die Leute sich überhaupt nicht, ich möchte nicht, dass die Leute YouTube-Tutorials sich angucken müssen, um erklärt zu bekommen, wie sie unter Linux 15 unterschiedliche Arten von Möglichkeiten haben, Software zu
installieren. In 9 von 10 dieser Tutorials heißt es, entpack die Dateien, mach dich zum Root und schmeiß sie ins System irgendwo.
Ja, ja. Und genau das ist das Problem.
Ja.
Aber, ne, oder auch diese, zum Beispiel, wenn es Step-Files gibt, wie du schon meintest, ne, es gibt irgendwie so eine Art Archive, das was dann direkt das Matching macht, so von wegen, sie haben ein TGZ Discord also eine Datei runtergeladen, möchten sie lieber auf App Image oder möchten sie die Applikation lieber unter Flatpak runterladen? Vorteile sind X, Y und Z, nämlich regelmäßig Updates.
Ich meine, das wird eine soziale politische Shitshow, weil dann Leute wieder, warum glaubst du, dass das besser ist als bei TGZ?
Und ja, don't care.
Klar, ja, aber
ich möchte kurz einhaken. Es ist technisch gesehen auch tatsächlich nicht besser, weil die Sachen, die du als App-Images oder als Flatpaks bekommst, sind nichts weiter als der Grundinstaller, den du mit dem TGZ Skript, also dem Skript, was in dem Target-Set ist, auch bekommst, weil nämlich Discord das komplette Updating und so weiter komplett selber macht mit einem eigenen Updater und die sich einen Scheißdreck für die Auslieferungsvarianten von verschiedenen Distros interessieren, was ich verstehen kann, weil das teilweise auch ziemlich Pain ist.
Okay, Discord, aber grundsätzlich hast du halt bei sowohl App-Image als auch Flatpak hast du eine Sandboxing.
Ja, drin. Total. Das ist also das, deswegen wünschenswert, total. Ja, bin ich dabei.
Richtig geil, wenn du kannst so Snap-Pakete ja auch runterladen und genau.
Das böse Wort gesagt.
Aber das wäre halt super cool, wenn sofort ein Matching stattfindet, so, nutz mal lieber Flatpak hier. du hast da einen Fehler gemacht. Das ist vollkommen in Ordnung.
Der Witz wäre, dass es ein Projekt wäre, was diese Datenbank und Crawler betreibt und dieses Matching irgendwie halbwegs effizient macht und das anbietet und du dann deine Settings hast, was dein favorisierte Alternative ist, die unter welchen Conditions getriggert wird und dann können die Distributionen sich aussuchen, ob sie alles auf Snap-Münzen oder alles auf App-Image-Münzen oder jedes Flat-Hub um Münzen zur Target-Z kann man ja machen.
Genau, aber nochmal der Hinweis, ne? Es geht mir nicht um uns jetzt, ja, die genau wissen, was Flatpak ist oder wissen, dass App-Images lieber nicht benutzt werden sollen oder was ein Target-Z ist und so weiter und so fort, sondern wirklich Leute, die als Standardeinstellung bitte übersetze mir alles Mögliche bitte auf Flatpak, ja, so, damit schon mal gut fahren würden. Dass man das auch ausschalten kann, okay, aber ne, es sollte keine Herausforderung darstellen. Oder vielleicht auch an dem Datei, also es kann ja wirklich an banalen Kram funktionieren, nämlich mit Fuzzy Matching bezüglich des Dateinamens und da steht halt Discord und dann Version XYZ drin und dann verweist er dir nur, möchtest du eine dieser, ne, ich gebe mal für dich Discord in die Suche ein, ne? Let me Google that for you, but on FlatHub.
Das erinnert mich an eine Anekdote, wo ich auch einen Rechner hatte, den ich betreut, Linux-Rechner für eine Bekannte. Und da war Wine installiert aus Gründen. Und dann irgendwann hatte diese Bekannte Telegram verwendet.
Oh nein.
Und ich guckte so, warum rendert der das Telegram-Fenster denn so komisch? Und dann merkte ich, dass sie schon seit Wochen und Monaten die Telegram-Exe von der Seite irgendwann runtergeladen hatte und dann installiert hat und einfach ganz transparent genutzt hat und nicht realisiert hat, dass das irgendwie nicht so the way ist.
Aber wie geil.
Nicht, ich bin kein Fan davon, dauernd Exe runterzuladen, um die dann alle in Wine zu laufen. Aber dass sie das hin.
Ja.
Ja.
Also, das
komm, ist überhaupt
nicht selbstverständlich. Ja. Ich hätte da ganz große Abers und viele Abers, aber not my point.
Ja. Also, wenn ich
das. Dass es funktioniert hat.
Genau, ich habe in der letzten Zeit.
Ja, super, Wine funktioniert.
Genau, ich habe in letzter Zeit viel mit Bottles rumgespielt, das war nicht so einfach. Ja. So, oder ich habe dann mal, ich hatte zum Beispiel jetzt das Problem, es gab ein Spiel, also ich nicht selber, sondern die Person, die da gefragt hatte. Ich hatte ein Spiel von 2013, ja, also wirklich all. Und das hatte auch irgendwie Platinum im Wine HQ stand's mit drin. Alles cool. Und dann steht dann, habe ich einfach gesagt, komm, wir nehmen einfach mal Proton, ne, wir nehmen einfach den Steam Client, der Steam Client nutzt dann Proton und dann führen wir das mal aus und fertig. Hat so nicht funktioniert. Also hat beim ersten Mal funktioniert, beim zweiten Mal nicht mehr. Das ist alleine schon beschissen, ja, weil ich konnte dann der Person sagen, guck mal, läuft. Dann war ich dann zu Hause und wurde dann gesagt, hier läuft gar nichts mehr. Und ich so, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben's doch vorhin gespielt. Und das geht schon mal nicht. Und da kam dann zum Beispiel aus, dass GE Proton eine viel bessere Variante ist, ja, die man grundsätzlich empfehlen sollte. Und über andere Sachen können wir später nochmal sprechen. Aber so oder so, da es ist cool, dass das unter Telegram zum Beispiel funktioniert, weil das alles andere als selbstverständlich ist.
Okay. Machen wir mal weiter.
Komm ab vom Thema. Okay. Ja, ich habe noch ein Thema. Kommen wir mal zu was komplett anderem. ihr kennt vielleicht das Projekt Sync, was ich euch ein paar Mal schon mitgebracht habe, und da ich heute noch kein Thema über Kompression oder irgendwelche solche Sachen hatte, habe ich noch mal ganz kurz Sync reingeschoben, weil der Mike Blumkranz ein Update gemacht hat, was ganz spannend ist. Das ist ein Layer, welches OpenGL auf Vulkan implementiert. Das heißt, wenn ein Treiber gut Vulkan unterstützt und die OpenGL-Implementierung schlecht oder nicht vorhanden ist, gibt es dieses Zwischenlayer, was das ermöglicht, was einem so lustige Stunts erlaubt, wie dass man auf Mobilgeräten Full-Client Minecraft spielen kann und andere Dinge. Und das ist tatsächlich so fortgeschritten, dass die OpenGL-Implementation von Sync teilweise kompatibler, besser, stabiler ist als einige OpenGL-Treiber von anderen Treibern und es sich manchmal lohnt, einfach über Sync zu machen, weil es dann Sachen besser funktionieren. Es gibt dann aber noch diesen High-End-Workstation-Bereich in der 3D-CAD-Planung und so, wo einige obskure OpenGL-Sachen genutzt werden und da war nie der Fokus drauf von Sync. Also der Mike Blumkranz hat sich das mal angeguckt und in dem Spec-View-Perf, was so ein Benchmark ist für diesen eher Workstation-Bereich, hatte Sync 18 Frames pro Sekunde und der Original-Radeon-Treiber hat fast an die 100 geschafft. Also da hing es noch sehr stark hinterher. Hat sich Mike hingesetzt, ein bisschen dann rumgeschraubt und hat diese Frames per Second fast verdoppelt. Es sind jetzt 34 Frames pro Sekunde. Ist immer noch ein Drittel von dem, was der normale Treiber macht. Aber man sieht, das Sync in fast allen Belangen und allen Ebenen wirklich die bessere OpenGL-Implementation ist als die meisten OpenGL-Implementationen von anderen Leuten.
Ja, also ist einfach fantastisch, ja? Und ermöglicht halt auch Kompatibilität einfach mit sehr vielen alten Applikationen, die es noch
gibt. Vor allem können jetzt die Treiber sich, wie RadV, wir jetzt gehört haben, sich vollkommen auf einen exzellenten Vulkan-Support fokussieren und dann alle OpenGL-Software alt und neu ohne Probleme halbwegs performant laufen einfach, weil man Sync dazwischen steckt.
Ja.
Mehr davon.
Mehr davon, und zwar Matrix News. Wir haben ja unsere kleine Untersektion für Matrix und für das Fediverse. Und ich mache jetzt mal kurz. Es gab einen Beitrag am 12.09. ist der rausgekommen. Es gibt ja immer This Week in Matrix. Da gibt es meistens auch ein Matrix Live, also eine YouTube-Aufzeichnung von News, die da einfach porträtiert werden. Meistens gibt es dann innerhalb der Woche ein paar Demos oder vielleicht mal ein Interview von den Leuten, die in der Matrix Foundation abhängen oder bei Element unterwegs sind. Und ja, da gab es jetzt mal so ein paar Demos, die ich da empfehlen möchte. Ja, wir haben schon hier vor der Sendung ein bisschen drüber gesprochen. Aber folgende Features wurden dort demonstriert. Multi-Account-Support sowohl für Element X als auch für Element Desktop. Es gibt eine Safety-Information-Angabe, also wenn ihr eingeladen werdet, wird gesagt, diese Person kennen wir nicht oder kennen wir oder die ist schon in anderen Räumen da, also damit ihr besser zuordnen könnt, also einfach nur als Information von den Informationen, die euch als Nutzer bzw. als Server dann zur Verfügung stehen, um Leuten, die jetzt nicht wissen, okay, von wem werde ich da eingeladen, ist das ein Spambot oder sonstiges, von wem kommt diese Einladung, dass ihr das besser einschätzen könnt. Dann gibt es eine verbesserte Anordnung in der Timeline der Beiträge, also Beiträge, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, aber dann erst dann geteilt werden und so weiter. Da sind auf jeden Fall einige Features deutlich, also einige Eigenschaften deutlich verbessert worden, damit die Anordnung passt. Und natürlich mussten da Entscheidungen getroffen werden, die nicht immer ganz ideal sind, aber die auf jeden Fall besser sind als der Status quo. Dann gab es Multi-SFU-Backends. Was gemeint ist, es gibt Element Call. Element Call kann angedockt werden an einen Synapse-Server. Das heißt, ihr könnt euch die Last, die so eine Videokonferenz auch mit mehreren großen Anzahl von NutzerInnen auftaucht, könnt ihr damit auf die Server verteilen. Das heißt, dieser SFU fusioniert quasi alle Videostreams zu einem und zeigt das dann auf dem anderen Matrix-Server, auf der anderen Instanz entsprechend alles ordentlich an. Aber es müssen halt nicht pro Person so viele Audio- und Videostreams entsprechend verschickt werden, weil das bringt auf jeden Fall eure Internetverbindung komplett unter Volllast. Dann Message Bookmarks, ein Feature, was eigentlich meines Erachtens super simpel ist, was
und es auch mal gab. Viel zu spät.
Genau, viel zu spät ist, aber ich will einfach mal bookmarken, dass ich mir diese Nachricht, die ich gerade gelesen habe, da steht da also, ich habe sie gelesen, dann vielleicht nochmal in so einer Liste, separaten Liste auftaucht. Vorteil ist, da ist jetzt ein Feature dazugekommen, nämlich, dass ihr auch einen Timer setzen könnt. Erinnere mich in einem Tag nochmal, erinnere mich um die und die Uhrzeit und so. Und das auch entsprechend angemessen in Element X implementiert wurde. Grundsätzlich wurde das JSON-Handling in Synapse verbessert. Synapse, also der ganze Matrix-Stack arbeitet ja mit JSON anstatt mit XML, wie es bei Jabber und XMPP der Fall ist. Und da haben sie einfach eine andere JSON-Library verwendet, haben die ausgetauscht und haben gemerkt, holy shit, das kann wohl gut parsen. Und damit sind einfach bestimmte Geschwindigkeiten erreicht worden, die vorher nicht erreichbar waren. Es gibt ein Call-Recording jetzt in Element Call, und zwar ein Call-Recording, was alle Streams separat euch entsprechend auf die Platte speichert, was ziemlich cool ist, falls mal einer ein bisschen durchdreht oder das Mikrofon falsch eingestellt hat. Das könnt ihr aber einstellen. Ihr könnt eure Namen schneller ändern als in der Vergangenheit, und zwar deswegen, weil die Namensänderung erst dann durchiteriert wird, erst bei den Räumen, wo ihr als erstes drin wart, also wenn ihr einen Account habt mit super vielen Räumen und super vielen super vielen anderen Accounts, die in diesen Räumen drin sind, dann werden erst die Räume angegangen, die als letztes Aktivität gezeigt haben oder wo ihr als letztes Aktivität gezeigt habt, und dann erst alle weiteren, so dass einfach die Last auch besser verteilt wird und nicht durch diese Namensänderung alle irgendwie voll gespammt werden. Dann, ja genau, Shrinking und Simplifying Synapse Storage, brauche ich nicht so drauf eingehen. Dann Policy Server Signatures, also es werden bestimmte Policies, können in die Servers implementiert werden und dann auch entsprechend signiert werden und angezeigt werden. Es gibt bessere Safety Reports, die es früher nicht gab. Dann dann gibt es ein weiteres Feature, nämlich auch in Element X, dass eure Most Recent Emojis und eine Emoji Search entsprechend mit drin ist. Also Sachen, die jetzt in dem normalen Messenger schon drin sind, also in dem Classic, Element Classic. Und jetzt in Zukunft gibt es dann für Element Call auch einen Matrix Authentication Service Login, also ein MAS Login. Das heißt, MAS ist basierend auf OIDC und macht einfach Single Sign-On dann auch in Element Call. Das heißt, auch alle Informationen werden dann geteilt zwischen Element Call, weil ihr könnt ja Element Call auch losgelöst von eurem Matrix-Account nutzen, ne, dass einfach nur Besucher mit reinkommen und die kriegen dann quasi eine Art Gast-Account. Aber wenn ihr mit eurem eigenen Account da rein wollt, könnt ihr das jetzt tun, was ziemlich cool ist, weil dann kann man nämlich auch nachvollziehen, hey, da treffen sich jetzt wieder Leute in dem Element Call, ich komme mal wieder dazu und trotzdem alles wunderbar dezentral. Was, ich hatte bestimmt noch irgendwas vergessen, aber das sind auf jeden Fall Sachen, die mich sehr gefreut haben. Und dementsprechend bin ich ganz guter Dinge, dass das jetzt weiter so geht. Das sind ein Großteil, und Spaces und Thread Support oder so, der wurde jetzt da nicht gezeigt, aber den sieht man bereits schon in den README-Files beziehungsweise in den Release-Notes von Element X, gerade unter Android, dass da jetzt exzessiv dran gearbeitet wird. Und ich hoffe, dass es jetzt mal, ich hoffe, dass ihr auf der nächsten FOSDEM mal irgendwie mal ein paar Meilensteine auch präsentieren können. So, wir haben das jetzt erreicht und fertig. Das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist, dass zumindest einer meiner drei Matrix-Server, auf denen ich Accounts habe, dass zumindest dieser dann umstellt auf MAS. Aber wenn das passiert ist, mache ich einen Haken dran. Kann ich alle meine Accounts schön in einem Element X haben. Ich habe nicht mehr 15 unterschiedliche Accounts am Laufen. Ich habe das alles in einem Element Web oder wie auch immer und kann endlich ganz normal mit Matrix arbeiten, mit den Spaces, mit Rust, mit der Rust-Implementation von der ganzen Krypto. Und dadurch ist es super effizient, auch alles mit, auch in WebAssembly und Co. Und ich kann dann endlich sagen, hier, ihr könnt Matrix wirklich ordentlich verwenden. Wir sind da noch nicht. Um das nochmal festzuhalten, wie das auch der Kollege nochmal gesagt hatte bei den Linux-Smartphones, wir sind da noch nicht. Wir haben gerade ein immenses Problem, weil wir zwei Haupt-Messenger haben und Haupt-Clients haben. Das geht auf gar keinen Fall. Aber wenn das erreicht ist, mache ich wirklich einen Haken dran. Und es ist schön zu sehen, dass es da Fortschritte gibt.
Nur mal so Meinungsbeitrag meinerseits. Das mit Multi-Account ist nett, aber ich glaube, vielleicht jetzt nicht gerade bei den Early Adoptern von Matrix, aber zumindest im Großen und Ganzen, wenn man sich die Community im Großen und Ganzen anguckt, ich glaube, das ist jetzt nicht so das Feature, was für die meisten entscheidet ist. Es gibt viele Leute, die gerne mehrere Identitäten haben möchten, was ich auch total nachvollziehen kann, aus verschiedensten Gründen. Aber ich glaube, für ich sage jetzt mal, Chris Ronomalo, um von mir selbst zu sprechen, ich habe nur einen Matrix-Account, ich bin mit dem sehr zufrieden und von daher nice to have, aber zum Glück für die meisten, glaube ich, nicht entscheidend.
Ich fände es schon cool. Ich fände es noch cooler, wenn das vor 2 Jahren schon da gewesen wäre.
Ja, nun.
Das ist grundsätzlich so das Problem. Also ich hatte das, glaube ich, bei der letzten Linux-Lounge auch mal schon mal thematisiert. Matthew hat sich ja schon mal, also hat sich ja in der Vergangenheit schon öfters mal entschuldigt, dass er bestimmte Fehlentscheidungen getroffen hat, weil er dachte, so wie Chris es jetzt gerade auch meinte, so, naja, Multi-Account-Support brauche ich jetzt nicht so sehr. Und so hat er teilweise über Spaces und Threads nachgedacht. Und hat deswegen auch Element X überhaupt als Neuimplementation mit beauftragt. Was ein Riesenfehler war, weil die Leute, wer hätte es gedacht, wenn ein Feature mal da ist, wie Sprachmitteilungen und weiß ich nicht, zum Beispiel auch, was ich sehr häufig verwende, ist Live-Mitteilungen von meinem Standort oder so, der ja dann glücklicherweise auch verschlüsselt ist und so. Dass das als so, ach ja, das ist ja so ein schönes Zusatzfeature. No. Das wird elementar, also das ist für viele Leute elementar, wenn es denn angeboten wird. Genauso wie bei Signal für einige Leute elementar ist, dass sie ihre Beiträge automatisch löschen lassen können nach einer gewissen Zeit. Das ist der Grund, warum einige Leute nicht Matrix verwenden, sondern halt Signal. Jetzt, ne? So, also mal abgesehen von anderen anderen guten Gründen, ne? So. Genau. Dann wechseln wir von Matrix einfach direkt ins Fediverse. Und zwar, Loops ist jetzt veröffentlicht worden. Loops ist eine TikTok-Alternative fürs Fediverse. Die gab es schon eine Weile, aber jetzt ist jetzt versioniert worden. Also nicht einfach nur, ich habe mal den Code von meinem letzten persönlichen Hackathon noch hochgeladen. Es ist offiziell Open Source und es gibt eine Alpha 1.0. Version, die jetzt auch mit, also jetzt in der nächsten Alpha, glaube ich schon, mit dem ersten ActivityPub Support mit dazu kommt. Ich gucke gerade, ob schon die neueste, weil DanceHub, also dann, ja genau, es gibt schon eine zweite Alpha, genau. Und da ist erstens auch Übersetzungssupport mit drin, es ist NSFW-Support mit drin und die ersten Sachen bezüglich meine Güte, die ersten Sache bezüglich, die ersten Inhalte bezüglich Föderierung. Also es gibt auch schon Screenshots. Also wenn ihr da mitbekommen wollt, so live und in Farbe, wie es da weitergeht, dann schaut euch da gerne mal den Account auf Mastodon Social von DanSup, also DanSup von Daniel Supernow an. Der beschreibt das seine Fortschritte da und das geht ganz gut voran. So, nächste Info ist, dass jetzt bald der Berlin Fedi Day ansteht. Da werden die Inhalte auch demnächst auf PeerTube dann landen, wenn es vorbei ist. Der vom 3. bis zum 5. Oktober in der Seabase in Berlin. Das ist jetzt schon der zweite Berliner Fediverse Tag und sie haben halt gesagt, also sie haben da angekündigt bei der Seabase in einem andere auf deren PeerTube Account haben sie in einem Vortrag angekündigt, hey Leute, wir haben hier sogar oben neue Räume anmieten müssen für den Tag, weil einfach so der Bedarf einfach riesig ist. Natürlich werden Leute von Mastodon mit dabei sein, also in die Piper unter anderem. Es werden aber auch Leute vom deutschen Staat mit dabei sein, die von der ARD, die einfach mal berichten werden, was im Fediverse da so abgehen könnte in Zukunft. Dann gab es quasi sowas wie den Berlin Fedi Day jetzt in Kanada. Da sind jetzt nochmal die ganzen Videos, das hatten wir schon letztes Mal angesprochen, die ganzen Videos nochmal erschienen. Aber wir haben euch nochmal einen Beitrag, nämlich Part 3 von Michael Foster mit verlinkt, wo es um Newsmast geht, also eine weitere Fediverse, eine Firma, die im Fediverse agiert, die einfach noch mal ein bisschen beschrieben hat, was auf der Fedicon alles gelaufen ist. Dann ein weiteres Tool, was für die Zukunft sehr, sehr wichtig sein wird, was aber auch basierend auf einer, ich glaube, entweder auf einer Firma oder auf einer Foundation ist. Die Software nennt sich Bounce. Das ist ein Service, der euch anbietet, zwischen Blue Sky und dem Fediverse zu switchen. Und zwar dann auch eure Beiträge zu importieren, soweit ich das richtig mitbekommen habe. Das ist alles noch in der Beta. Das wird alles gerade ausprobiert. Aber es gab schon erste Vorschau davon auf der Fedicon. Und sobald das möglich ist, ne, dann eben alle Follower irgendwie mitzunehmen und so und auch eine Schnittstelle zu haben, die, also da gibt's ja, also das ist von denselben Machern, die auch diese Blue Sky Fedi Bridge gemacht haben. Dementsprechend kennen die sich also mit der Kompatibilität dieser beiden Implementationen des Fediverse aus, dieser beiden Protokolle, deswegen schaut da gerne mal hin. Dann gibt es iconography.fediverse.info. Das ist einfach nur ein Portal, wo ganz, ganz viele Fediverse-Software mit Icons hinterlegt worden sind, die ihr einfach anklicken könnt. Nicht alle davon kennt man. Nicht alle davon sind auch noch aktuell, muss man tatsächlich sagen. Aber ihr seht dort einfach, welche Icons diese einzelnen Fediverse-Software hat. Dann gibt es noch einen leichtgewichtigen Archiver für Mastodon, den ihr nutzen könnt, den ihr einfach selber ausfüllen könnt. Ich glaube, das ist einfach nur eine Kommandozeilen-Tool. Ja, ich glaube schon, genau. Eure Boosts werden abgespeichert, eure favorisierten Beiträge, eure Bookmarks, eure Erwähnungen, Umfragen, an denen ihr teilgenommen habt, Posts, die in anderen Posts, also wo die verlinkt sind mit anderen Posts und auch eure Replies, genauso wie die ganze Konversation, die es dazu gab, so dass ihr wirklich ein komplettes Backup eurer Konversation bisher habt. Und das Ganze ist ein Docker-Image, mit dem ihr das machen, also was ihr ausführen lassen könnt. Und das auch die Attachments werden runtergeladen, das ist schon ziemlich cool. Eine letzte Software, ja, ist Gush. Das ist eine Plattform, die sich so ein bisschen an sowas wie Letterboxd auch Bookworm so ein bisschen orientiert. Da geht's darum, also ich finde die jetzt interface-technisch nicht so schön, aber hat man vielleicht, jetzt hat man wenigstens mal von ihr gehört. Da könnt ihr dann über Serien, über Filme, über Games, aber über alle anderen thematischen Sachen diskutieren. Dafür ist das Interface ausgelegt. Dann gibt's noch einen Beitrag von Digital Courage, die nochmal dargestellt haben, dass es eigentlich in Bezug auf quasi traditionelles Social Media eigentlich eine riesige Reichweitenlüge gibt, nämlich, dass man, ja, wir haben Millionen von Follower, aber quasi null Wirkung, ne, weil die ganze Zeit erzählt wird, ja, wir haben hier Social Media und hier, wir haben so viele Follower und am Ende bringt das, haben wir eigentlich mehr Reichweite im Fediverse als jetzt auf Instagram beispielsweise, wenn wir da einen neuen Account einrichten. Das muss man einfach immer noch mal berücksichtigen. Das haben auch einige Leute in den Kommentaren, weil das auch in einem Sub-Lemmy, also in der Community dargestellt wurde, wurde auch gesagt so, hey, ich kriege hier bei Lemmy irgendwie, weiß nicht, 200 Upvotes und dann 50 Kommentare, während ich auf Reddit 200 Upvotes und 0 Kommentare bekomme. Und da die Person gesagt hat, ich finde die Kommentare viel wichtiger, anstatt irgendwelche Upvotes und da einfach mehr Engagement auch im Fediverse existiert. Und als allerletztes der nett gemeinte Hinweis, das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung ist im Fediverse zu finden. Da hat der Heini, der da den aktuellen Bundesdigitalminister darstellt, wer ist das?
Name habe ich gerade jetzt auch nicht für dich, das tut mir jetzt sehr leid, da hast du mich jetzt kalt erwischt.
Nö, ich, also wie gesagt, ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Ich
find's
auch
der Chef jedenfalls, der Herr Minister.
Genau, es ist doch total witzig, in dem Beitrag haben sie auch nicht, also er selber hat sich natürlich in dem Video vorgestellt, was da hochgeladen worden ist, aber es wird irgendwie auch klar, dass er da keine Ahnung von hat, sondern dass die Praktikanten ihm dabei geholfen haben, dieses Video aufzunehmen. Aber so auch, wie auch immer, ja. Es ist schön, dass in Anführungszeichen mal wieder eine staatliche Instanz wieder im Fediverse zu finden ist.
Genau. Das Ministerium ist ja jetzt neu ausgegründet worden. Das ist ja jetzt mit der neuen Koalitionsvertrag ist ja dieses Ministerium etabliert worden. Der Mann heißt übrigens Dr. Carsten Wildberger, für den Fall, dass du es wissen wolltest. Ist unser Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung und die sind im Fediverse. Und das ist, da ich ja das in der Vergangenheit auch immer wieder gerne darauf hingewiesen habe, wenn eine neue Bundesanstalt aufgetaucht ist, habe ich mir gedacht, mache ich das auch in diesem Fall.
Ja, also es gibt ein Interview mit ihm, wo der Titel ist, ich bin nicht der Mann mit der Kettensäge. Das ist doch gut.
Ist für Modernisierung manchmal hilfreich.
Ja. Damit war es das aus dem Newsflash und wir kommen zum
Zockerecke.
Grammatikalisch nicht ganz korrekt.
Ja.
Aber macht überhaupt nichts.
Zum nächsten Thema.
Mit This Month in Valorant starten wir in die Zockerecke. Und ich habe euch nur ganz kurze News mitgebracht, weil langsam wird der Blog echt anstrengend zu lesen. Darüber könnte ich jetzt mich länger unterhalten, aber das machen wir jetzt nicht. Was gibt es Neues bei Valorant? Lagerfeuer haben ja bisher, wenn ihr an ihnen vorbeigerannt, geflogen oder in irgendeiner Form die Hitze dieser Flammen gespürt habt mit eurem Charakter, sofort einen Spawnpunkt neu gesetzt bekommen. Das passiert jetzt nicht mehr. Wenn ihr dieses Mal dafür sorgen wollt, dass ihr einen neuen sogenannten Waypoint setzt, dann müsst ihr euch gemütlich vor das Feuer setzen und die Ruhe auch mal genießen, sodass euer Charakter sich die Umgebung auch mal anschaut und dann dort wieder zu spawnen, wenn ihr sterbt. Betten können nun verwendet werden und erhält dabei auch einen Life-Regen-Buff, der also anders als beim Lagerfeuer einen auch schneller wieder auf Touren bringt. Seit neuerem darf man nicht nur sich durch Mobs in Höhlen oder durch irgendwelche Feinde in Dungeons kloppen, sondern wenn einem das Ganze alles zu viel ist, möchte man einen Schritt zurückgehen und wieder das einfache Leben genießen. Kein Problem, ihr könnt jetzt Kohl sehen und ernten und Farmer spielen bei Valorant. Der letzte Respawn-Punkt, by the way, den ihr jetzt mit eurem Charakter besucht und gesetzt habt, der wird euch auch im Character-Sheet in der Übersicht angezeigt. Nur für den Fall, dass ihr vergessen haben solltet, wo ihr eigentlich nochmal gewesen wart zuletzt. Und natürlich wieder viele kleine Bugfixes, die ich jetzt hier nicht im genaueren erwähne. Wer sich durch den Text des Blogbeitrages quälen möchte, den verlinken wir jetzt die Hauptseite in den Shownotes, wo ihr den Blog finden könnt.
Das heißt, man kann jetzt den Leuten empfehlen, hey, wenn ihr nicht, Farm will? Nein. Das heißt, Stardew Valley spielen wollt oder so, oder das lieber in 3D haben wollt, dann
macht das
in Valorant, dann halt mit ein paar Gnome und ein paar Drachen oder so, aber
genau.
Hauptsache, ihr könnt Kohl säen.
Und ernten.
Denn ich entdeckte auf Gaming for Linux ebenfalls eine News, die ich ganz spannend fand, und zwar, dass Steam VR, die aktuelle Beta, hat neuerdings Support für die Quest-Headsets. Das sind von Meta diese VR-Headsets und es gab schon Möglichkeiten unter Linux, was damit zu machen, Virtual Desktop, OpenXR, ALVR, ich bin da nicht drin, ich habe kein Quest-Headset, aber das waren Projekte, Community-Projekte, die schon versucht haben, aber Steam VR erlaubt halt die Integration von unglaublich vielen Spielen und Funktionen und Controllern und sonstigen Sachen und es ist doch sehr cool zu sehen, dass jetzt Steam VR anscheinend an einem vernünftigen Support für Quest-Headsets arbeitet.
Ja, ich hätte gerne sowieso viel mehr VR-Gedöns, aber abgesehen davon hätte ich auch gerne mal irgendwann mal ein VR-Headset, aber Dinge sind sehr teuer und man hat darauf eigentlich gar keine Lust.
Lust habe ich schon. Zeit ja. Und sonst was.
Ja. Geld, Zeit, Geld, ja.
Ja.
Michael, du hast keine Steam Deck, oder?
Nein.
Chris, nutzt du FSR?
Nicht bewusst, wieso?
Solltest du.
Also, FSR ermöglicht durch, also reduziert die Auflösung des Spiels, mit dem du, was du gerade hast. Also nehmen wir jetzt mal was Abgefahrenes, wie Cyberpunk 2077.
Und ein durchgemoddetes Skyrim.
Oder so, genau, also es geht immer schlimmer. Also minimiert die Auflösung und muss damit nicht so viel Rechenpower haben und zieht es dann groß und generiert dann nicht nur, also manchmal generiert es auch Frames, nicht immer, das kann man dann einstellen teilweise, aber es generiert zumindest dann auf einmal Details dazu, die sonst nicht sichtbar gewesen wären aufgrund der niedrigen Auflösung, ne? Und macht dann Anti-Aliasing besser und so weiter und so fort. Also es versucht halt, weniger Ressourcen zu verwenden und das eben durch Abkürzung, sagen wir mal, im Programmcode und versucht quasi Frames als auch irgendwie Details zu generieren, ohne dass sie tatsächlich berechnet werden müssen. Also anders berechnet werden. So. FSR gibt es ja jetzt schon in mehreren Versionen und jetzt ist tatsächlich nach FSR 3, was so das aktuellste war, gibt es jetzt auch FSR 4. FSR 4 ist die Implementation, die unter AMD läuft. Das heißt, es ist eigentlich vor allem relevant für Handhelds, die AMD entsprechend verwenden. Und da gibt es inzwischen FSR 4, was ihr jetzt benutzen könnt. Im Moment ist es noch über einen Deki-Loader-Plugin möglich. Da gibt es dann wirklich so ein Frame-Gen-Plugin, was ihr einfach installieren könnt und das schon mal ausprobieren könnt. Und da gibt es auf jeden Fall einen Beitrag, den wir da für euch vorbereitet haben, beziehungsweise verlinken werden, könnt ihr euch die Unterschiede da mal anschauen. Ne? Und grundsätzlich ist das einfach toll, solche abgefahrenen Spiele sehr effizient mit hoher Framerate einfach auf einem Handheld-Game zu nutzen, ohne jetzt super viel einzubüßen. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man es einstellt, aber die Standardeinstellungen sind meistens schon ziemlich empfehlenswert.
Die proprietäre Alternative von Nvidia ist das DLSS, was ihr vielleicht schon mal gehört habt und was jetzt gerade, also dieses FSR von AMD, hatte qualitativ immer ein bisschen nachgehinkt, aber mit FSR 3 haben sie schon tatsächlich ein sehr gutes Level erreicht und FSR 4 habe ich mir jetzt nicht im Detail angeguckt, aber das große Thema ist dieses Frame Generation, dass also nicht nur quasi das Bild kleiner gerendert, schneller gerendert wird und dann hochskaliert wird, sondern dass es auch wirklich Frames dazwischen generiert werden. Allen Benchmarks und den ersten Erfahrungen, die ich auch so online sehe nach, aber der kleine Haken an der Sache, Bilder, die zwischengeneriert sind, erlauben zwar, dass es flüssiger aussieht, aber eure Eingaben werden nicht dadurch schneller verarbeitet. Und es stellt sich so heraus, wenn ihr ein Spiel habt, was bereits mit 40, 50 Frames pro Sekunde läuft, dann könnt ihr das damit wunderbar über 60 und weiter schießen und dann läuft es noch flüssiger und alles ist toll. Wenn euer Spiel allerdings mit 20 Frames pro Sekunde oder weniger läuft, dann bekommt ihr vielleicht irgendwie dann eure 40, 50 Frames pro Sekunde mit Generation, aber das Game fühlt sich nicht mehr so gut an, weil die Eingaben halt ein bisschen sluggish sind und das ist eine Technologie, die klingt total fancy, erfordert aber, dass das Spiel bereits eine gewisse Mindestperformance hat, damit das nicht eklig ist beim Spielen, aber gerade bei einigen Spielen ist es ja so, dass es dann auch nur halt nicht so perfekt ist, dass man so ein bisschen drunter ist und da sind diese Technologien natürlich ziemlich geil.
Also ich habe jetzt hier mal ein Bild tatsächlich vor mir liegen und da muss man sagen, da ist es tatsächlich deutlich besser durch, also allein der Unterschied zwischen FSR 3 und FSR 4 ist wirklich gewaltig. Also am Baum, also nur ein Beispiel, am Baum die Äste sind bei FSR 3 deutlich dünner und sehen halt aus, als würden sie teilweise in der Luft schweben, also ganz, ganz unangenehm, während das bei FSR 4 unter Ultra-Performance wohlgemerkt wunderbar gerendert wird. Auch die Schatten werden viel, viel crisper angezeigt, ohne dass da irgendwie nicht die entsprechenden, das Anti-Aliasing entsprechend ordentlich funktioniert und auch den Zaun, den man jetzt hier sieht und auch die Figur, das ist schon sehr beeindruckend, dass alleine nur, obwohl es dieselbe dieselbe Technik ist, eine Version weiter schon solche Fortschritte nach sich zieht.
Die aktuellen Spiele, die großen Spiele, die produziert werden, basieren auch darauf, das ist die Annahme, dass dieses Neural Scaling da, dieses Frame Interpolation und so, dass diese Techniken genutzt werden und das ist auch, manche Leute sagen, oh, das ist dann nicht echt und sieht nicht toll aus. So, es ist für den Casual-Spieler ist das eigentlich eine sehr gute Funktion. Komma, aber das Schlimme ist, dass Firmen das auch ganz hart zum Marketing ausnutzen. Und gerade wo wir bei Nvidia sind, die wir ja so viel gelobt haben in dieser Sendung hier, gerade mit ihrer 5090, da in einigen Benchmarks einfach mal die Frames pro Sekunde für interpolierte Frames angegeben hat, was ja mal einfach ein Haufen Bullshit ist, weil mich die native Rendering-Performance interessiert und diese interpolierten Frames cool sind. Ein Feature, was nicht wegzudenken ist, was dazugehört, was ich komplett nachvollziehe, aber halt je nach Einstellung, anders schnell, anders schön, anders gut, andere Artefakte produziert, die ich vielleicht nicht haben will, und mich interessiert die konkrete, reale Rendering-Performance, und da schummelt Nvidia, ist mir gerade so eingefallen, einer der Dinge, warum Nvidia da buh ist.
Kommen wir noch zum letzten Thema aus der Rubrik. Viele warten ja jetzt schon auf die Steam Deck 2. Und hoffen, dass mit neuer Hardware und so weiter das alles noch schneller wird und nächster Schritt nach vorne. Und es gibt ja jetzt schon irgendwie Handhelds, die deutlich besser sind. Jetzt gibt's aber, sagen wir mal, ich würde nicht sagen unbedingt einen Konkurrenten, aber mal ein Beispiel von einem Handheld, das mal alles outmaxt, was so irgendwie handhabbar ist. Und das führt dazu, dass das Ding $1,400 kostet, wenn ihr das bei Indiegogo tatsächlich mitfandet. Danach kostet es, glaube ich, 1,6. Da ist ein AMD Ryzen AI Max Plus drin. Was haben wir noch so? Genau, also Radeon Grafikkarte. Genau, und ihr habt unterschiedliche Versionen von 32 GB, 64 GB mit 100 oder 128 GB RAM. Oder 1 TB, 2 TB oder 4 TB Storage. Also im Endeffekt ist das ein Gaming-Rechner, also fast wie so eine Gaming-Workstation. Ein Alienware-Laptop, ohne ein Laptop zu sein. So. Es wird bestimmt auch schön warm, ne? Also damit könnte wahrscheinlich, also.
Vermutlich kann man damit Eier backen.
Ja. Also auf jeden Fall, wenn nicht die eigenen, dann.
Wie heißt das gute Gerät denn? Das
gute Gerät heißt GDP Win 5. Und mit all den Infos, die ich euch jetzt gerade unterbreitet habe, wird auch ausgeliefert mit Windows 11. Aber es wird auch ausgeliefert und wird auch häufig erwähnt, wenn auch teilweise grammatikalisch falsch, so wie ich gerade das Themengebiet hier anmoderiert habe, mit Basalt. Und sagt auch ganz klar, wollen hier offiziellen Basalt-Support leisten und so. Aber für 1,4 bzw. $1,6 ist das schon ordentlich. Und ich bin natürlich gespannt trotzdem, wenn es rauskommt, einfach nur um so eine Referenz zu haben, so, okay, also funktioniert das denn? Dass das in diesen Formfaktor reinpasst, mal abgesehen vom Preis, finde ich schon sehr beeindruckend.
Das hat GPD, die Firma dahinter, auch wenn ihr sie von der noch nicht gehört habt, das haben die schon diverse Male bewiesen. Die gibt es schon eine Weile. Die haben schon diverse Mini-Notebooks, in denen die teilweise krank viel Hardware gesteckt haben. Und das sind dann halt so eine Art zwischen Handheld und Laptop irgendwo so ein Mischding, wo es dann plötzlich Schultertasten auf dem Notebook gibt und sowas. Aber das haben sie diverse Male bewiesen. Die Produkte gibt es, die sind cool. Ich habe schon mit welchen rumgespielt. Man muss halt gute Augen haben. Aber die kann man dann als vollwertiges Laptop tatsächlich nutzen. Und GPD macht das schon seit längerem.
Kommando der Woche.
Und da habe ich eine Kleinigkeit mitgebracht. Das hat der ein oder andere wahrscheinlich, es wird jetzt sagen, ja, ist ja nichts Neues, der andere wird es vielleicht gar nicht kennen. Und zwar, viele Distributionen setzen ja auf SystemD als Init-System, und SystemD kommt, die Suite kommt mit weiteren Tools, unter anderem das SystemCTL-Tool, welches auch ein Suspend erlaubt. Also SystemCTL-Suspend ist das Kommando, was ich jetzt einmal vorstellen wollte. Und zwar gibt es noch den einen oder anderen, habe ich gesehen, der nutzt zum Beispiel noch Hibernate-Rum. Ist ein Skript quasi, ein Wrapper-Skript um alte PM-Utils, die Implementation SystemD ist einfach die deutlich modernere, wo man dann korrekt auch sagen kann, Hibernate, also Suspend to Disk oder normales Suspend, das ist dieser S3-Modus, und die Implementation über SystemCTL erlaubt es dann auch sauber, Dienste zu stoppen und andere Sachen, die davon abhängig sind. Und wenn ihr Suspenden über die CLI wollt, wollt ihr das eventuell bei modernen Distros mit SystemCTL Suspend tun.
Tipps und Tricks.
Und wo wir bei Suspend sind, da kann ich gleich eine Geschichte erzählen. Und zwar arbeite ich ja auf einem Framework-Notebook, mit dem ich sehr begeistert bin. Ich mag dieses Notebook sehr. Es gibt ein Problem, was mich lange gequält hat, und das war eben dieses S3, Suspend to RAM. Und Das Problem ist, dass aktuell Microsoft und Windows vorgibt, dass nicht mehr S3 implementiert wird, sondern ich glaube, es heißt S0iX oder so. Das ist dieser Modern Standby-Implementation, die es quasi einem Gerät erlaubt, in eine Art Energiesparmodus, wie euer Android-Gerät, wenn ihr das irgendwie den Bildschirm ausmacht, zu gehen, dass noch Netzwerkkonnektivität bestellt, E-Mails empfangen werden können und das Gerät irgendwie alle paar Sekunden aufwacht und noch Dinge tun kann. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie haben fast alle Hersteller diese Implementation bis heute nicht hingekommen. Ein typisches Ding, und fragt mal in eurem bekannten Nerdkreis rum, da werdet ihr sicherlich ein paar Leute finden, die das schon mal hatten, dass man das Notebook in seinen Rucksack, in seine Laptoptasche stellt, damit einen Tag durch die Gegend fährt, es da abends rausholen will und sich fast die Finger verbrennt, weil das Ding diesen kompletten Akku gerade durchgebraten hat und einfach unter voller Heizleistung in im Rucksack lief. Und Framework hatte da eher so ein bisschen andere Probleme, also nicht dieser Effekt, aber dass es einfach mal nicht funktioniert hat, nicht in den Suspend gehen konnte oder viel schlimmer, aus dem Suspend nicht aufwachen konnte. Ich habe suspendet und konnte dann das Laptop nicht mehr aufwachen, egal was ich gedrückt und gemacht habe, nur ein Hard Power Reset hat geholfen. Das hat mich sehr genervt, weil unter anderem aber auch diese Modern Standby Implementierung noch genutzt wurde und die Einstellungen, mit denen ich gespielt habe, irgendwie nicht genau Einfluss darauf hatten und die BIOS-Updates helfen sollten, aber FWUPD, also Firmware Update Daemon, hatte mir keine Updates fürs BIOS angeboten. Und da dachte ich halt, ja, ich habe halt die aktuellste Version 3.17. Bis ich dann vor kurzem feststellte, dass Framework durchaus ein neueres BIOS hat, aber durch irgendwelche Änderungen an den Update-Praxen nicht das über Firmware Update Daemon ausliefern wollten, weil sie Sorgen vor Probleme haben und sie es nur manuell ausliefern und man das einmal manuell installieren muss. Warum dieses Problem nicht gelöst wurde, weiß ich nicht, finde ich total dämlich. Aber dann könnt ihr euch so einen USB-Stick bereitstellen, dann könnt ihr das also ein Update runterladen und dann könnt ihr auf 3.22 BIOS updaten. Und siehe da, seitdem hat sich mein Framework kein einziges Mal mehr aufgehangen, nachdem ich es suspended habe und wieder gestartet habe. Ich bin glücklich und alles funktioniert und kann das nur empfehlen. Also wenn ihr mit Framework da mit Suspend to RAM S3 Probleme habt, schaut mal, ob ihr nicht die aktuelle BIOS-Version von der Webseite installiert habt. Ich habe euch die entsprechende Helpdesk-Artikel dazu verlinkt.
Ich habe euch, weil wir vorhin ja so viel über PDFs gesprochen haben, ein PDF-Tool mitgebracht, nämlich PDF-QA, was für PDF Quality Assessment steht und nichts anderes ist als eine Art von, also ein Set von Python-Classes, die ihr zusammen verwenden könnt mit PyMuPDF und PikePDF, um eben vorhandene PDF-Dateien zu parsen und damit dann auch zu überprüfen, ob sie bestimmte Inhalte haben, die sie haben sollten und ob sie den Standards entsprechen. Das ist eigentlich, die Kurzversion davon ist Active Studio, die das entwickeln. Active Studio ist tatsächlich eine französische Hochschule, Grafikhochschule, die halt viel Open Source anbietet. Und da muss man dann halt Kohle für bezahlen, dass man da dann lernen darf und Co. Aber die hatten halt das Problem, dass sie, wenn sie irgendwelche Inkscape-Grafiken oder sowas angefertigt haben, die dann zum Druck vorbereitet werden sollten, bestimmte Informationen dort nicht enthalten waren. Beziehungsweise die NutzerInnen, also die quasi DruckerInnen von diesen PDFs, also die diese dann zum Druck vorbereiten, es gewohnt sind, dass bestimmte Metainformationen oder sogar Falschinformationen in den die nicht dem Standard entsprechen, in den PDFs enthalten sind, weil die meistens sowas wie die ganzen Adobe-Produkte gewohnt sind. Und das muss halt angepasst werden. Das heißt, selbst wenn Inkscape quasi standardgemäße Exporte für PDFs anbietet, heißt das noch lange nicht, dass euer Druckcenter das entsprechend auch annimmt, ne, und die Farben richtig darstellt und so weiter. Selbst wenn alles korrekt ist. Und dafür ist PDF-QA unter anderem zu verwenden. Das nächste, also ist wie gesagt nur eine Erweiterung der Möglichkeiten, die es da gibt, ne, wie PDF-Forms erstellt werden müssen und so weiter. Dann, das nächste, was ich euch mitgebracht habe, ist Zebra Crossing oder Zebrastreifen. Das ist eine einfache Checkliste für die digitale Sicherheit. Da kann man sich einfach ein bisschen inspirieren lassen. Schaut da gerne mal rein. Ein anderes Tool, was ich euch vorstellen möchte, ist GLPI. Das ist im Endeffekt für IT-Management insgesamt gedacht. Das heißt, ihr könnt damit, ihr habt dann Helpdesk direkt integriert, ihr habt Financial Management mit integriert, Projektmanagement und könnt unterschiedliche Assets in eurem Betrieb organisieren. Also, gibt es SIM-Karten? Gibt es, habt ihr ein Data Center? Welche Assets müsst ihr organisieren? Telefone oder Printer? also ne, Drucker und sonstige Devices. Welche Software muss möglicherweise geupdatet werden oder verliert dann irgendwann ihren Support? Monitore, Computer selber, das könnt ihr alles damit machen. Die Kernfeatures davon sind Open Source. Ich glaube, ein paar andere sind dann gegen Gebühr irgendwie erhältlich. Aber schaut da gerne mal rein. Ihr könnt das, also das ist tatsächlich so effizient geschrieben, dass ihr das einfach auf dem Raspberry Pi ausführen könnt. Und solltet ihr ein bisschen vielleicht mittelständisches Unternehmen sein oder ein kleines Unternehmen sein mit ein paar Angestellten, ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, da mal einen Blick reinzuwerfen. Dann habe ich euch noch einen Beitrag mitgebracht von Waypipe. Das ist eine Wayland Remote GUI, die dann über SSH auf, also quasi Remote Desktop umsetzt. Und ich, wenn mich nicht alles täuscht, könnt ihr sogar bestimmte Applikationen dann blocken. Das heißt, die Person darf dann über die Remote GUI nur auf entsprechende Applikationen zugreifen. Aber das ist halt mit Wayland möglich und Pipewire, ja, wo dann diese Berechtigungen dann freigegeben werden können. Und das ist schon ziemlich cool, weil das war ja ursprünglich mal die Idee hinter X11 und Xorg. Das ist schön zu sehen, dass sowas jetzt auch einfacher nutzbar wird. Ich habe vor kurzem Rust Desk mal ausprobiert und muss sagen, das ist schon recht beeindruckend. Ich hatte nur eine immense Verzögerung bei der Audioübertragung. Das lag aber daran, dass ich den Open Server verwendet habe. Das heißt, wenn ihr einen eigenen Server von Rust Desk, was eben so eine Remote-Applikationstool ist, mit Chat integriert und Videokonferenz quasi schon direkt dabei, dass ihr dann sagen könnt, hey, mach mal das, mach mal jenes oder ich mach das jetzt oder so, oder gib mir hier dein Passwort ein oder so, dass das da ein bisschen einfacher läuft. Waypipe ist eher etwas, was ihr vielleicht im eigenen lokalen Netzwerk besser umsetzen könnt und dafür sich eher eignet. Dann Kazarma, das ist eine Activity-Pub zu Matrix Bridge. Manchmal braucht man das, wenn man irgendwie Beiträge haben möchte, die man nicht per RSS abonnieren möchte, sondern vielleicht auch direkt interagieren möchte. Weil wenn ihr zum Beispiel eure ganze Social-Media-Arbeit, wenn ihr nicht allen Leuten darauf Zugriff lassen wollt, auf den Mastodon-Account beispielsweise, könnt ihr das dann über Activity-Pub regeln und dadurch Replies entgegennehmen und beantworten. Und das ist vielleicht für einige einfacher und auch besser überprüfbar, was da passiert. Dann etwas aus der Open Hardware, Medical Hardware, aus dem Open Medical Hardware Bereich oder Open Science Bereich, Open Science Hardware, nämlich Spectra. Das ist tatsächlich auch Hardware, die sogenannte Electrical Impedance Tomography umsetzt. Das bedeutet, ihr könnt quasi erkennen, also könnt sowas wie kann man das, so ein bisschen wie ein Ultraschallbild von eurem Körper oder anderen Gegenständen umsetzen, ohne dass das irgendwie invasiv wäre oder so. Und das ist natürlich bei weitem nicht so hochauflösend, aber es ist Open Hardware. Und ihr könnt da einfach mal einen Blick reinwerfen. Das ist ganz spannend. Also man kann den Kram selber bauen. Das dauert nicht nur, sondern kostet auch ordentlich. Also insgesamt, um alle Teile, glaube ich, zusammenzukriegen, kostet, glaube ich, 1.200 €. Oder es gibt dann auch irgendwie so Bauprojekte. Aber das ist halt super cool, weil in der öffentlichen oder grundsätzlich in der Forschung so ein Open-Source-Tool zu haben und Open-Source-Hardware zu haben, die dann alle verwenden können, womit man auch schon Sachen erkennen kann tatsächlich. Also das hat zwar eine geringe Auflösung, aber es hilft tatsächlich schon bei diagnostischen Verfahren, ermöglicht das nicht nur, das in dritte Weltländer anzubieten, sondern einfach bessere Open Science tatsächlich umzusetzen.
Geht ja da auch um Vergleichbarkeit, ne? Also dadurch, dass es halt in diesem Bereich vor allen Dingen auch viel proprietäre Hardware gibt, brauchst du ja, wenn du irgendwelche Studien zum Beispiel vergleichbar machen möchtest, musst du ja dann auch die gleichen Geräte oder zumindest solche, die gleichen Spezifika haben, einsetzen. Und da landen wir dann eben bei dem Problem, dass man darüber lösen kann, dass alle in der Lage sind, dieses spezifische Gerät nachzubauen, weil es eben halt frei verfügbar ist.
Genau, und dann ist auch gemeinsam zu verbessern, wenn möglich. Dann eine Python-Bibliothek oder Python-Command-Line-Tool, das nennt sich Beats. Damit könnt ihr eure Musikarchive ordnen und zwar mit Hilfe von Music Brains. Das habe ich tatsächlich mal gemacht, weil ich viele Songs halt so habe, die nicht ordentlich mit Metadaten gefüllt worden sind. Man muss aber auch sagen, dass Music Brains, also dass teilweise das Matching nicht immer so 100% passt. Das mag an meinen Dateien liegen, das mag aber auch ein bisschen an den Daten, die bei Music Brains zur Verfügung stehen, liegen. Und ihr seht auch immer, zu wie viel Prozent dann Matching stattgefunden hat, ob da nur irgendwie Punkte oder Buchstaben irgendwie größer geschrieben oder kleiner geschrieben worden sind und ihr das einfach direkt matchen wollt mit dem, was Music Brains anbietet. So oder so kann ich nur allen, ähnlich wie bei OpenStreetMap oder bei der Wikipedia, dazu aufrufen, bitte, bitte, bitte helft mit bei Music Brains, auch vor allem Creative Commons also Songs und so weiter dort mit einzubetten, vielleicht auch welche, die es gar nicht mehr gibt, weil zumindest meine Library ist relativ voll mit sowas und das kann uns dann allen tatsächlich helfen und es ist relativ einfach, dort Sachen zu hinterlegen.
Ich habe das zum Beispiel gemacht für ein paar Eigenverlag-Stücke, die ich mal von Menschen bekommen habe, die da so in Wohnzimmerkonzerten oder so mal dann ihre CD oder teilweise sogar ihre Kassette dann nur, ihre Demokassette dabei hatten und die ich dann einfach gekauft habe, weil das die letzten zwei oder so waren und ich habe die dann irgendwann mal abgespielt und digitalisiert und dann so festgestellt, ja, das wird nirgendwo in irgendeiner Library stehen, weil diese Person vielleicht gar keine Musik mehr macht oder was auch immer, ne? Und dann sowas dann einzupflegen, das ist, glaube ich, sehr wertvoll, weil es bestimmt dann die 10 anderen Geeks gibt, die das dann auch gerne hätten in ihrer Library.
Dann habe ich noch bei einem Peertuber, muss man ja jetzt sagen, nicht YouTuber, beim Peertuber mitbekommen, dass es ein Chrome OS ähnliche, also beziehungsweise es gibt eine Linux-Distro, der nennt sich Fide OS, FYDEOS. Und das ist, die ist wohl von Google damals aufgekauft worden und wurde dann in Chrome OS verwandelt. So habe ich das zumindest dem YouTuber da entgegengenommen. Und das ist aber offline in Anführungszeichen, weil natürlich ist Chrome OS, kann natürlich auch offline verwendet werden, aber es wird, also es telefoniert natürlich schön nach Hause. Aber bei Fide OS sind alles, was ihr kennt von Chrome OS, wenn ihr das gewöhnt seid, wenn ihr das toll findet oder so, dann könnt ihr Fide OS einfach auf euer Chromebook installieren oder auch andere Hardware und könnt da dann einfach Android- und Linux-Apps auch gleichzeitig ausführen. Schaut euch das Video mal an, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und das allerletzte Thema für die heutige Linux-Lounge ist CDR. Ja, es ist wie die CD, readable.
Compact Disc oder so.
Genau, Compact Disc, genau, wie die CD. Mit CDR, das ist ein Tool, mit dem ihr selber sowas wie moderne Mixtapes erstellen könnt. Also ihr habt zum Beispiel Songs und wollt dann wollt diese oder bestimmte Audio-Files oder so und wollt diese in eine statische Webseite generieren, dann kann euch dabei CDR helfen und dann könnt ihr das eurer Flamme entsprechend weitersenden, wenn ihr wollt.
Und damit wären wir durch.
Jawollo. Und Michael hat mich gerade vorausgebracht, weil er Dinge unter dieses Outro geschrieben hat. Danke, Michael. genau, erstmal zum Outro. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns so lange zugehört habt. Wir sind mit T plus 19 Minuten jetzt aus der Linux-Lounge raus. Unsere übliche 2 Stunden haben wir ein kleines bisschen überzogen, aber das haben wir uns mal geleistet, weil es ist ja auch nicht mehr so lange hin bis zur allerletzten 300. Folge. Genauer gesagt, es kommen noch 2. Mehr der nächsten Folge haben wir gerade schon im Vorfeld der Sendung drüber gesprochen, werden wir vor allen Dingen auch nochmal auf die Sachen eingehen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, so ein kleiner Ausblick, what's the state of the Linux Desktop und wie wird die Zukunft werden, und wir werden natürlich auch über unsere eigene Zukunft reden, aber bevor wir dazu kommen, erstmal ein Dankeschön hier gelassen, und zwar an unsere ganzen Infoplattformen, die wir nutzen, und Gaming on Linux, GNU Linux CH, Boiling Steam, Comforonix und wie sie alle heißen, SVN.net oder 9to5 Linux, ihr seid alle großartig, danke, dass ihr das macht, Linux und ich würde ich noch erwähnen, zum Beispiel, haben wir auch jetzt letztens noch gehabt.
Ist wieder da,
tatsächlich. Aftershow sollte ich erwähnen, genau. Da machen wir nämlich gleich weiter in der Aftershow, nachdem ich euch noch gesagt habe, dass unser nächster Sendetermin und damit die 299. Folge stattfinden wird, am Sonntag, den
26.
Oktober um 17 Uhr. Wie immer könnt ihr auch den Sendeplan von The Radio CC befragen. Solltet ihr das mal vergessen haben und solltet ihr irgendwie noch Kommentare haben, dann dürft ihr sie gerne im Chat da lassen über Matrix an hashtrcc.matrix.org. Da könnt ihr direkt mit uns in Kontakt treten, ebenso per E-Mail bei kommentar@theradio.cc und über Mastodon auf socialtechnics.de findet ihr uns unter @theradio.cc. Und genau, der Michael möchte gerne was anteasern, womit er mich gerade hier rausgebracht hat.
Ja, das ist noch nicht mal halb gebacken. Der Ofen ist noch gerade so.
Wir heizen gerade erst an.
Ja, ja. Aber wir hatten ja angekündigt, dass die Sendung, die Linux-Lounge, wir jetzt einmal abschließen wollen mit der 300. Sendung. Und das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt plötzlich aufhören, für Open Source zu interessieren. Und deswegen ist durchaus in Gedanken, ob es da nicht irgendeine Art Nachfolgeformat geben könnte. Das ist im Moment noch ein grober Plan. Das wird sicherlich auch eine kleine Pause nach sich ziehen, die wir uns erstmal gönnen werden. Aber wir werden wahrscheinlich in der nächsten oder spätestens übernächsten Sendung da ein bisschen mehr Informationen mit euch teilen und würden uns freuen, wenn man dann schaut, wie die Zukunft da weitergeht. Aber dazu mehr in den nächsten Sendungen.
Alles klar, dann danke, dass ich mit euch diese wunderschöne Zeit wieder verbringen durfte, lieber Dennis und lieber Michael.
Ja.
Und ja, wir hören uns jetzt gleich weiter in der Aftershow. Für diejenigen, die uns noch live zuhören, und für alle anderen einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr uns hört, bei der Linux Lounge. Und wir hören uns dann im Oktober.
Tschüss.
Tschüss.
Bis dann.